CropFM, Ausgabe Nummer 452. Wir schreiben den 15. Jänner 2021. Mein Gast heute Abend ist Wladislav Raab. Wieder einmal eröffnet er das Jahr. Und es geht um Kaspar Hauser. Ja, und wie immer gibt es den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann, erreichbar über die Website von CropFM, copfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen, ich gebe sie sehr gerne an meinen Telefongast weiter. Und natürlich auch die Skype-Leitung ist offen, einfach User CropFM auf Skype anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich niemals kommen würde, und davon gibt es sicher viele. Ja, und zu dieser Sendung gibt es eine Website, cropfm.at, und dort findet man so ziemlich alles, was man rund um diese Sendung wissen möchte, egal wo man diese Sendung jetzt hört, und sie verteilt sich ja quer übers Netz. Ein Besuch auf cropfm.at lohnt sich auf jeden Fall. Man kann sich dort zum Newsletter anmelden, es gibt einen E-Mail-Link, natürlich den RSS-Feed, auch für die News übrigens. Im Archiv findet man alle Sendungen, dort gibt es auch die Möglichkeit, Sendungen direkt zu verlinken. Für Facebook etc. gibt es übrigens da eigene Links, einfach auf das Verkettungssymbol klicken und dort geht dann ein Fenster auf und man findet alle Links, die man so braucht für eine Sendung, auch einen zum Einbetten natürlich, und ich freue mich sehr, wenn man das tut, und wird auch immer wichtiger, dass das passiert, damit sich das verbreitet. Es gibt ein Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman, derzeit ist wieder ein bisschen mehr dort los, obwohl auch sehr viel Spam dort ist. Das Titelbild ist großartig und Matthias, irgendwie hat er da wieder mal einen Nerv getroffen, ganz schräg. Also mit Wladislav wird er auch noch was dazu sagen. Wahrscheinlich Matthias Töpfer, der Kreator der Illustrationen von CropFM, mehr auf seiner Website atelier-töpfer mit oe geschrieben.de. Und natürlich gibt es auf der Startseite von CropFM auch den Spenden-Button, den orangen Button mit dem Herzen. Heute sende ich mit einem neuen Mischpult übrigens. Das alte war doch schon 10 Jahre alt und ja, musste ausgetauscht werden. Und das neue ist ganz wunderbar. Ich habe tagelang damit verbracht, es zu konfigurieren, aber natürlich, das wurde mit Spendengeldern gekauft. Also vielen Dank. Die Spender halten das Ganze hier am Laufen. Ja, und Spenden kann man mit Bitcoins oder mit PayPal, und an dieser Stelle ganz, ganz großes Danke an alle, die das schon getan haben. Schön, dich zu hören, schreibt Neo. Schön, dich zu lesen. Hochgeheime Impfchip Bedrohung oder doch nur E-Gitarren-Effekt, wie auf Heise online nachzulesen ist, versetzte ein angeblich hochgeheimer Schaltplan eines Covid-19 5G-Chips, was immer das sein soll. Die sogenannte Truther-Szene, die von der Wahrheit oft mindestens genauso weit weg ist wie der sogenannte Mainstream, nur in der anderen Richtung, in helle Aufregung. Auf einem italienischen Blog veröffentlicht, ging die Story viral und verbreitete Panik. Als ob wir davon erstens nicht eh schon genug hätten, und zweitens entpuppte sich das Ganze schließlich als der Schaltplan eines Gitarreneffekts. Der Firma Boss ist mir natürlich bekannt, ich habe auch so ein Ding da liegen. Eine Tretmine nennt man das. Ein Verzerrer ist es da. Ja, aber auf der anderen Seite passieren praktisch jeden Tag die unglaublichen Dinge auf dieser Welt, von denen aber meist niemand je erfährt. Und wenn doch, dann glaubt es ohnehin keiner. Was für ein Trip. Jemand schreibt gerade, die Bitcoin-Spende hat sich verzehnfacht. Ja, das hat sie. Ja, von UFO-Hütten im Wald und ihren Mietern. Wladislav Raab schreibt auf UFO-Skriptorium zum Beispiel genau über solche Geschichten. Und ich zitiere, durch die Literatur spuken Häuser, deren überlieferte Eigenschaften recht wenig mit den heute geläufigen Immobilien aufweisen und sicher ganz andere Architekten hatten. Häuser zum Beispiel, die eben plötzlich irgendwo auftauchen, seltsame Bewohner beherbergen und dann auch wieder ebenso mysteriös verschwinden. Und er schreibt da weiter, ein Mann war gegen 3 Uhr morgens unweit Achslach unterwegs, als er an einer Stelle ein Haus mit hell leuchtenden Fenstern ausmachte, an der zuvor keines gestanden hatte. Die Welt ist bizarrer als jede Fiktion. Und Wladislav Raab ist ja heute live zu Gast. Und unser Thema Kaspar Hauser ist nicht minder seltsam, wenn auch aus einer ganz anderen Ecke und einer ganz anderen Zeit. Ja, und mehr tagesaktuell eigentlich News, weil immer ich irgendwas Interessantes finde. Muss nicht immer neu sein und ich muss auch nicht immer dieser Meinung sein, aber man findet die Links auf der Startseite von Crop FM in den Crop FM News, cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Wladislav Raab und dem mysteriösen Leben und Ableben des Kaspar Hauser. Jetzt gleich live auf Crop FM. Gast Wladislav Raab muss kaum vorgestellt werden auf dieser Sendung. Schon viele, viele Male war er zu Gast, wird auch Grey Hunter genannt. Er ist Autor des Blogs UFO-Skriptorium, in dem, der ist sehr oft verlinkt in den News und immer wieder großartige Geschichten. Hallo Wladislav.
Hallo Tarek, ich grüße alle Zuhörer, ich grüße dich und wünsche allen ein frohes neues Jahr.
Das wünsche ich dir auch.
Dankeschön.
Ja, das letzte Jahr hast auch du eröffnet. Es war dann, sagen wir mal, bescheiden.
Ja, aber mich trifft ja kaum eine Schuld.
Nein, ich glaube nicht, dass du das warst. Ne?
Also, na, ich glaube auch nicht.
Da würde ich ziemlich viel Schuld treffen. Nein. Aber wollen wir einfach hoffen, dass das heuer, dass es ein gutes Vorzeichen ist. Hi, Grey Hunter, schreit Mimi im Chat.
Salut, Mimi.
Ja, alle freuen sich, dass du da bist und alle wundern sich ein bisschen über dieses Thema Kaspar Hauser. Ich habe mich jetzt, ehrlich gesagt, als du das vorgeschlagen hast, irgendwie der Name war mir bekannt, der ist ja doch irgendwie so ein geflügeltes Wort. Ich hatte keine Ahnung. Also ich habe mich jetzt damit beschäftigt. Du hast ja auch zum Beispiel auf deinem Blog verlinkt ein sehr interessantes Buch von einem Ritter, Anselm von Feuerbach.
Genau.
Und es gibt auch einen Film von Werner Herzog,
insgesamt zwei.
Also ich habe mir den von Werner Herzog angeschaut, den gibt es übrigens auf YouTube. Und auch sehr, sehr interessant.
Jeder für sich und Gott gegen alle.
Ja. Der ist auch recht, ich sage mal, quellengetreu gemacht. Also da hat er sich nicht so, wie das ja sonst üblich ist. Also wenn das Hollywood machen wird, das wäre wahrscheinlich furchtbar. Außer
ja, da wären noch ein paar Monster mit dabei gewesen. Ja. Das, der Herzog hat sich dann weitgehend schon an die Quelle gehalten, wobei also der Schauspieler, das war ja an sich ja ein Berliner Straßenmusiker, das war der Bruno B., der Werner Herzog hat ihn auch in mehreren Filmen eben halt noch auftreten lassen. Das Lustige war eben halt, dass Bruno B. eben halt nur Berlinert. Ja, also er hat halt nur bei Berlinerisch gesprochen und das kann man natürlich nicht machen bei einer Figur, die jetzt in Nürnberg aufgetaucht ist, vielleicht in Karlsruhe geboren worden ist. Deshalb klingen dann auch seine Dialoge immer etwas so merkwürdig, weil er eben halt erst das Hochdeutsch richtig lernen musste. Ja, und das fand ich dann ganz witzig. Und der Bruno B. ist halt dann auch um einiges älter, muss damals ja wohl schon in seinen guten 30ern gewesen sein. Wobei der Kaspar Hauser ja aufgrund der Untersuchung durch mehrere Ärzte, der ist ja da verortet worden, also so in einem Alter zwischen so 16, 17 Jahren.
Ja, aber ich meine, wenn Bruno B. auch erst sprechen lernen musste sozusagen, dann hat es eh gepasst, weil das musste Kaspar Hauser ja auch, ne?
Und das ging sogar so noch weiter. Ich habe ja die das mit dem Regiekommentar ja gehört. Das war ja tatsächlich so, dass der Schauspieler, damit er eben mal halt genauso schlaglich ging wie der Kaspar Hauser, hat er dann eben mal halt dann irgendwie auf Holzscheiten gekniet, bis dann eben das ganze Blut irgendwie aus dem Bein raus war und der dann also tatsächlich gestützt werden musste, weil er nicht mehr gehen konnte. Und diese Gehversuche, die man da eben halt dann sieht, die waren jetzt nicht etwa fingiert, sondern er konnte sich wirklich, ich meine, das nenne ich mal einen Einsatz von dem Schauspieler.
Das ist ein Einsatz,
ohne Stuntman, ja.
Oh wow,
und, ja, das fand ich dann ganz witzig. Aber wie gesagt, großartige Leistung. Der andere Kaspar Hauser Film, das ist ja da, wie war das nochmal, Kaspar Hauser, Verbrechen am Seelenleben eines Menschen, ist entlehnt dem Buch vom Anselm von Feuerbach und ist dann eben halt dann auch recht gut umgesetzt, wobei da mehr so der kriminalistische Aspekt dann natürlich dann die Rolle spielt und ist ja einer meiner Lieblingsschauspieler da eben als Mitarbeiter, das ist ja der Eisermann, der hat ja auch da brilliert bei Schlaf ist Bruder. Schlaf ist Bruder kann ich auch jedem Cineasten empfehlen, ist auch großartig.
Ja.
Also ja, ein Traum. Also es ist so umgesetzt worden von den besten Leuten, die man sich wünschen kann. Ne?
Hier liegt Kaspar Hauser, Rätsel seiner Zeit, unbekannt die Herkunft, geheimnisvoll der Tod.
Ja, wenn er denn da noch liegt. Nicht? Das weiß ja kein Mensch.
Aha, okay.
Es gab ja mehrere Versuche, ihn da eben halt dann auszubuddeln.
Seine Grabsteininschrift war das jetzt gerade und er ist eben 1833 in Nürnberg, nein, nicht in Nürnberg,
in Ansbach.
Ansbach,
er ist in Ansbach getötet worden, ist er dann im Dezember in den Hofgarten, dann jetzt hören wir die ganze Geschichte von hinten auf, wieso nicht? Ja, ist ja da getötet worden, ist er dann hingelockt worden, weil man ihm versprochen hat, ihm zu offerieren, was eigentlich seine Quelle ist, wer seine Eltern sind. Er ist ja auch hochherrschaftlich dann angesprochen worden, also müsste dann also mindestens ein Prinz oder eben halt ein Herzog dann gewesen sein und ist dann aber erstochen worden mit einem Dolch eben halt dann im Stadtpark, hat sich dann noch zu seinem damaligen Lehrer, das war ein Herr Meier, schleppen können. Der wollte aber, dass der Kaspar Hauser eben halt ihm nochmal zeigt, wo das Ganze dann gewesen ist. Und wenn ich jetzt weiterrede, wissen wir bald die ganze Geschichte und die Täter.
Da werden wir
irgendwann vielleicht noch einen kleinen Schwenker noch in eine andere Phase. Da werden wir irgendwann
dahin kommen, ja. Was macht denn für dich die Faszination dieser Figur aus? Ich meine, es ist natürlich diese, also was mich wirklich berührt hat, ist diese Tragödie der verlorenen Jugend. Mhm. Da gibt es auch diese, also das beschreibt Herr Feuerbach sehr schön, als er zum ersten Mal Sterne sah und dann plötzlich ganz traurig wird, weil er eben, also der ist da halt 16, 17, 18 Jahre oder so und hat noch nie Sterne gesehen. Ne? Und damals war das halt noch völlig ohne Luftverschmutzung und das muss also noch mal einiges, es ist wahrscheinlich so wie in den Alpen irgendwo, ne? Und der war also völlig entzückt und hin und
Nürnberg.
Weg. Ja, nein, ich meine, so wie jetzt in den Alpen hat es wahrscheinlich damals ausgesehen, dass und er war so also völlig hin und weg und entzückt. Und aber dann gleich total traurig, weil er halt gesagt hat, ja, dass ich das erst jetzt sehe, ne? Und das ist alles unwiederbringlich. Und da, in dem Moment wurde ihm dann, zumindest nach der Erzählung, halt bewusst, was er da eigentlich versäumt hat. Ne? Also eine sehr, sehr tragische Geschichte, auch dann sein Tod. Aber das allein wird es nicht sein, oder? Was fasziniert dich so an dieser Person?
Ja, mein Zugang an sich, es war ja tatsächlich so, in den 70er, 80er Jahren, also die etwas Älteren können sich ja noch daran erinnern, gab es ja immer diese Sammelbände, also rätselhafte Phänomene, Realität des Unfassbaren und wie die halt alle hießen. Und das fing dann irgendwie mit A an, also wie Atlantis, und endete dann mit Z wie Zombie. Und dazwischen war immer da Kaspar Hauser halt dann damit dabei. Also ich kannte die Figur aus diesen Sammelbänden, weil ich mich halt also mit schon immer mehr mit grenzwissenschaftlichen Phänomenen, fliegenden Untertassen, irgendwelchen Bigfoot-Monstern ähnlich beschäftigt habe. Und da war der Kaspar Hauser immer irgendwie so als Exot mit dabei. Aber es war für mich eben halt einfach nur ein Kriminalfall, weil ich natürlich also über die wahren Hintergründe ja gar keine Ahnung hatte. Hätte ich gewusst, was da hinter dem Fall tatsächlich steckt, hätte ich da wahrscheinlich schon ein paar Jahrzehnte früher damit angefangen. Es hat aber, das ist halt wieder einer von diesen Zufällen, es war so, dass ich mal an einer Buchhandlung vorbeigegangen bin und da gab es halt so einen Schnäppchenpreis. Kennst ja so, was draußen so am Wühlt hat es den Film von Werner Herzog halt gegeben, Jeder für sich und Gott gegen alle, und das gab es mit einem Begleitbuch. Und dann habe ich mir das dann angeguckt, war natürlich dann begeistert, jetzt also erstmal von der Darstellung. Es sind ja wirklich sehr ausdrucksstarke Bilder, die Werner Herzog eben halt dann auch verwendet hat, und dann die ganze Geschichte. Da bin ich dann neugierig geworden. Ich hatte allerdings dahingehend Glück, dass ich nicht angefangen habe mit der klassischen Kaspar-Hauser-Literatur, so wie sie die Hauserianer schon seit Jahrzehnten Buch um Buch veröffentlichen, weil da hätte mir wahrscheinlich ein Buch dann schon gereicht und ich hätte das Thema halt beiseite getan. Ich hatte Glück, ich bin nämlich an ein Buch herangekommen, das von einem Professor Hermann Pies herausgegeben worden ist. Hermann Pies war ein Hauserianer, also Hauserianer sind halt Leute, die sich ja mit der ganzen Thematik dann beschäftigen. Der hatte schon weit in der Kaiserzeit ja schon angefangen, zu Hauser zu publizieren, ist natürlich schon längst gestorben, aber in den 20er Jahren hat er etwas sehr Gutes gemacht. Er hat nämlich die ganzen Dokumente, die von der Polizei stammten, also Kaspar Hauser und die ganzen Zeugen, sind ja zigmal befragt worden. Also man hat ja also wirklich sehr pedantisch, Gott sei Dank, eben halt da gearbeitet und wirklich jeden, der auch entfernt nur mit Kaspar Hauser zu tun hatte, da interviewt. Also es liegen dann die ganzen Polizeiberichte vor, die er in seinen Büchern veröffentlicht hat, stellenweise ja auch der Schriftwechsel, also beispielsweise zwischen der bayerischen Königin der Caroline, also der Gattin von Ludwig dem I. hier von Bayern, und Anselm von Feuerbach. Das war ja dann sozusagen ja der oberste Richter von Ansbach. Und das waren dann eben halt dann diese ganzen Schriftstücke, die eigentlich für mich ein völlig anderes Kaspar Hauser Bild ergeben haben, als das allgemein so geschildert wird, weil einfach da Informationen enthalten sind, die für mich relativ neu waren. Ich habe ja, bin ja wie gesagt als Seiteneinsteiger in die Thematik reingekommen, und da fallen dir halt einfach gewisse Dinge halt dann auf. Und ja, ich kann zum Beispiel mal eine Sache bringen, die mir von Anfang an aufgefallen ist. Der Kaspar Hauser, ich erzähle das mal nur ganz schnell, damit man weiß, worum es hier geht. Also 26.05.1828, Pfingstmontag, Unschlittplatz in Nürnberg. Ein junger Mann taucht dort eben halt dann auf, der mehr schwankt als wankt, nicht vernünftig reden kann. Es gibt dann zwei Handwerker, die ihn eben halt fragen, wo er denn hin will, wer er ist. Und die merken halt, dass er einfach die Fragen, die man ihm stellt, einfach wiederholt. Also der spricht ihn halt an mit Hebur und er antwortet halt mit Hebur. Ja, und jede Frage, kommst du aus Regensburg, sagt er, ja, kommst du aus Regensburg. Und dann merken die schon, irgendwas ist da mit dem nicht so ganz richtig. Auf jeden Fall nehmen die dann zu einer Polizei, nehmen die dann zur Polizei mit. Die können mit ihm aber auch nicht sonderlich viel anfangen. Und er hatte, also der Kaspar Hauser, hatte halt einen Brief mit dabei und der war adressiert also an den Rittmeister Friedrich von Wessenich. Und der wohnte da eben halt nicht weit entfernt und die beiden Handwerker haben den da halt dann hingebracht. Der Wessenich war nicht da, der war irgendwie auf so einem Volksfest und kam dann eben halt dann also abends nach Hause und fand diesen Kaspar Hauser dann bei sich im Stall und hat halt auch festgestellt, er konnte weder lesen, also lesen sowieso nicht, aber er konnte nicht reden, er konnte nicht interagieren, also praktisch gar nichts, er stand einfach nur da und hat also mit großen Augen seine Uniform angestarrt, weil er war natürlich dann also, wie sagte man damals, ja, so in eben halt also in seine Paradeuniform, also in seine Ausgehuniform, eben halt dann unterwegs gewesen und er schaut ihn dann also an wie so ein Alien und der Wessenich konnte mit ihm halt nicht viel anfangen, dann ist er halt dann bei der Polizei gelandet, übrigens da in einem Türmchen, das ich selber auch mal kenne, das nennt sich Lugensland und das war halt dann also damals, wo halt Landstreicher, Stadtstreicher oder irgendwelche Leute, die da aus Wirtshäusern heraus katapultiert worden sind, da landeten. Und da gab es eben mal dann den Gefängniswärter Hilkel, der sich dann seiner angenommen hat. Und der Hilkel hat gemerkt, dass der Kaspar Hauser, also Hilkel hatte selber ja ungefähr 8 Kinder, und der hat halt gemerkt, dass der Kaspar Hauser also rein vom Äußerlichen her aussieht wie ein 16-, 17-Jähriger, allerdings auf einem Niveau sich bewegte, das ungefähr auf dem geistigen Niveau eines 3- oder 4-Jährigen. Das heißt, er war nicht geistesgestört, er hatte also keine Verhaltensanomalien, sondern er hat sich einfach nur benommen wie ein 3-Jähriger. Und der Hilke hat selber ja 2 Kinder, also in dem Alter, also die anderen waren schon älter, mit denen hat er nicht viel anfangen können. Und die haben sich dann halt mit ihm unterhalten und er hat also die waren in dem Raum und da konnte der halt mit durch so ein Guckloch reinschauen, weil natürlich der Verdacht war, also entweder ist das ein Hochstapler oder was ist da mit dem los? Und er sah halt, dass der Kaspar Hauser sich dann völlig normal verhalten hat, ja normal für einen 3-Jährigen und der Sohn vom Hilkel hat ihm dann einiges zum Sprechen beigebracht und die Tochter eben halt dann so einzelne Reime oder haben dann angefangen zu singen, zu malen. Und dann ist Kaspar Hauser, und das war, da kommen wir jetzt rein in den Bereich der schwarzen Pädagogik, ich hatte das ja bei unserem Vorgespräch ja schon erwähnt, dass der vermeintliche Aufenthalt 12 Jahre unter der Erde noch nicht mal das Schlimmste war, was Kaspar Hauser geschehen ist, sondern das wirklich Üble kam ja dann erst. Das heißt, man hat ja den Gefängnistrakt für öffentlich zugänglich gemacht. Wer wollte, konnte da eben halt dann vorbeikommen. Und also wie gesagt, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht in den Originalunterlagen dann gelesen hätte. Da gab es beispielsweise einen, der hat halt seinen Säbel gezogen, weil er halt gedacht hat, der Kaspar Hauser ist halt ein Fälscher oder ein Lügner oder ein Hochstapler. Und weil er halt so tut, als ob er ein Kind ist und hat dann angefangen da in seine Richtung hin halt zu schlagen, hat ihn also nicht verletzt, sondern immer kurz davor eben halt dann immer aufgehört, dann hat man versucht, ihm irgendwie Bier einzuflößen, Kautabak, normalen Tabak, also er ist von allen Seiten hin angegangen worden, hat es ja überhaupt nicht vertragen, er hat ja, wie sich der dann später, als er sich dann formulieren konnte, war er der Ansicht, dass er eben halt über einen relativ langen Zeitraum unterirdisch irgendwo aufbewahrt worden ist und er hatte dann nur Wasser bekommen und eben halt dann Brot, aber das Brot an sich, hat man festgestellt, muss wohl für ihn extra gebacken worden sein, also da war halt nur Kümmel, Koriander, Anis und Fenchel mit dabei, wobei bei der, gut, ich will nicht zu weit vorreichen, aber die ganze Geschichte hat oftmals einen gewissen okkulten Touch, sodass ich mich frage, ob Kümmel, Koriander, Anis und Fenchel in irgendeiner Form eine andere Bedeutung haben als halt Gewürze. Ja, also man hat festgestellt, dass es eben mal extra für ihn gemacht worden ist, dieses Brot. Ich weiß jetzt nicht, was an diesen Gewürzen da eben also speziell ist, dass man nur dieses halt ausgewählt hat und das dann also angeblich über die ganze Zeit. Und wie gesagt, Kaspar Hauser ist dann auch noch rumgeführt worden in den Wirtshäusern Also ja, und die haben ihn halt dann auch versucht, dann mit Alkohol und mit Schweinebraten und ähnlichem dann halt dann abzufüllen, was bei ihm ja stärkste körperliche Abwehrreaktion gebracht hat. Er hat ja, wie gesagt,
nur alles Wasser und außer Brot. Wasser und Brot hat bei ihm, also und auch in kleinsten Mengen. Also der war hypersensibel.
In homöopathischen Dosen hat man ihm eben mal, also wirklich alleine schon der Geruch reichte aus, um bei ihm also wirklich auch körperliche Funktionen eben halt dann auszulösen, die er nicht unter Kontrolle hatte. Das heißt, er bekam Schweißausbrüche, er bekam Schüttelfrost, er brach sich, er lag dann also 2 Wochen da nieder, aber es hat ihn nicht gestört. Also er verträgt kein Fleisch, aber die haben ihm kontinuierlich, haben die ihm Fleisch auf das Brot gelegt oder eben halt dann also auch gesagt, nee, da ist ja gar kein Fleisch drin und haben sie immer so, ja, irgendwie untergejubelt, dass er dabei fast draufgegangen wäre. Hat keinen interessiert, ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass dieser Professor Daumer, bei dem er ja zuerst gelebt hat, das war ja von denen, was noch kommen sollte, das wurde ja dann noch viel schlimmer. Aber war er ja noch ein regelrechter Humanist. Ja, hatte also wirklich, hat ja auch verschiedene Versuche ja dann auch mit ihm angestellt, weil ja Kaspar Hauser ja durch verschiedenste außersensorische Fähigkeiten eben halt dann auch aufgefallen ist. Das heißt also, das, was wir heute an Informationen über Kaspar Hauser haben, die, sagen wir mal, da so in den paranormalen oder in den parapsychologischen Bereich mit reingehen oder Sachen, die man sich halt normalerweise nicht erklären kann, die haben wir dann Daumer und dem Anselm Feuerbach zu verdanken. Die haben das Ganze ja dann notiert. Aber das Problem ist eben mal bei dieser modernen Kaspar Hauser Forschung ist es halt so, da kommt es halt weg. Ja, die bleiben immer stur bei ihrem Tritt, den sie eben halt dann haben, wo einer auch von dem anderen irgendwie abschreibt und nur in eine einzige Richtung hin ermittelt und so richtige Querdenker gibt es eben halt dann nicht. Beispielsweise ist da auch nie untersucht worden, also wie es dann sein kann, dass jemand, der 12 Jahre lang da eingekerkert gewesen ist bei Wasser und Brot, wieso ihm da die Zähne nicht rausgefallen sind. Ich meine, ich selber bin ja kein Hauserianer, ich habe mich da nicht wirklich so mit der Thematik beschäftigt. Ich habe knapp 30 Bücher zum Thema, aber es war nicht so, dass ich jetzt irgendwie zu Forschenden gefahren bin oder die besprochen habe oder mit anderen Hauserianern auf Tuchfühlung gegangen bin, sondern ich habe einfach meine Hausärztin gefragt, was passiert eigentlich, wenn einer 12 Jahre lang bei Wasser und Brot in der Dunkelheit sitzt. Er war ja tatsächlich in einem völlig abgedunkelten Raum, das sieht man in den Filmen natürlich nicht, da scheint ja von irgendwoher die Sonne rein, aber es hat dann mehr mit der Kameraführung zu tun, als jetzt wirklich mit der Realität. Ja,
ja, Kamera, also Filmen im Dunkeln ist halt noch immer ein bisschen schwierig. Ne?
Ja, wenn du da nichts siehst, dann ist es halt Schmarrn. Und deswegen war da immer Licht. Tatsächlich allerdings war es da eben halt dann immer zappenfinster. Und ja, das ist eben halt dann einfach die Problematik, weshalb er die Fähigkeiten... ja, nee, Quatsch. Also ich habe ja noch meine Hausärztin dann gefragt, wie denn das möglich ist, dass jemand ohne Vitamin C oder ähnliches halt lange überleben kann. Und da hieß es, es ist unmöglich. Also er hätte es Skorbut haben müssen. Ihm hätten also die Zähne rausfallen müssen. Er hätte ja Aschfall sein müssen. Also die ganzen Muskulatur. Er hätte ja dann also praktisch eine Muskulatur wie jemand, der jetzt sein ganzes Leben im Rollstuhl verbringen muss. Weil er ja scheinbar auch wohl angekettet war. Er hing ja wohl an einem Geschirr und hat ja auch selber gesagt, dass er nur gesessen ist. Dem gegenüber standen aber dann die Untersuchungen von etwa 3 Ärzten. Es waren ja also im Laufe der Zeit waren das dann eben halt dann die Amtsärzte, die dann also Nürnberg da gestellt hat. Und da war es eben halt dann so, dass er zwar eine schlaffe Muskulatur hatte, aber er hatte Muskulatur, ja, sowohl an den Beinen als auch an den Armen. Und die Zähne waren komplett, also er hatte sogar ein ausgesprochen gutes Zahnbild. Und machte nicht wirklich den Eindruck von jemandem, der jetzt, sagen wir mal, in irgendeinem dunklen Kellerloch die ganze Zeit über gesessen hat und sich wirklich nur von Wasser und Brot dann ernährt hat. Also da muss irgendwas anderes gewesen sein. Es gibt in der Kaspar Hauser Forschung allerdings, und ich will das jetzt nicht schlecht reden, es gibt auch Progressive, ja, und die vermuten, dass dann Hypnose gegebenenfalls eingesetzt worden ist, weil der Daumer hat sich ja mit allem Möglichen, also er hat sich ja mit Homöopathie beschäftigt, mit irgendwelchen, also alles, was mit in irgendeiner Form mit Wissenschaft, also damals gab es ja so die Einteilung in Wissenschaft und Grenzwissenschaften ja nicht. Man hat sich halt mit allem beschäftigt, ja, auch mit Psychologie und ähnlichem. Und eine seiner Steckenpferde war eben halt dann auch Hypnose, also so, wie man es halt damals verstanden hat. Und er hat also festgestellt, dass der Kaspar Hauser tatsächlich nicht nur ein sehr gutes hypnotisches Medium ist, er verfiel stellenweise auch in diese Dämmerzustände, sondern dass auch irgendjemand wohl mit ihm entsprechend mit Hypnose gearbeitet hat. Und das wäre die Daumer-Publikation. Daumer hat ja zwei Publikationen veröffentlicht bis zu seinem Tod 1875. Und wenn man das nochmal durchliest, dann gehen einem schon die Augen auf. Paradoxerweise, der Jacques Vallée hat ja den Fall Kaspar Hauser, fällt mir jetzt gerade ein, in Passporto Magonia gebracht, im Zusammenhang mit so einer Uferentführung. Ich glaube, wenn der Jacques Vallée da etwas besser zu Kaspar Hauser recherchiert hätte, wäre der Bereich über Kaspar Hauser dann etwas umfangreicher ausgefallen als die paar Zeilen, die er da in Passporto Magonia hatte.
Ja. Lichtnahrung, schreibt jemand, naja, im Dunkeln, weiß ich nicht.
Geht nicht. Chlorophyll funktioniert auch nicht, weil es war halt wirklich zappenfinster.
Man braucht halt wirklich Licht, wahrscheinlich zu nehmen. Aber, ja. Also ein junger Mann taucht plötzlich in Nürnberg auf. Mhm. 1828, keiner weiß, woher er kam, er selbst weiß es nicht, das ist ja das, beziehungsweise er kann weder sprechen noch wirklich gehen, all das lernt er, er lernt extrem schnell.
Ja, beim Daumer, weil der ihn anständig behandelt hat, dass die Lernerfolge hörten dann eben mal dann auf, als er eben, ja, also ich meine, man muss ja als Negativbeispiel mal den Meier bringen, und das war ja sein letzter Lehrer, den er in Ansbach hatte, der hat ja versucht, mit einer Axt in sein Zimmer reinzukommen, der hat ja versucht, die Tür aufzutreten, mit der Axt hat er da auf die eingeschlagen, wie ein Geistesgestörter, weil er halt an die Tagebuchaufzeichnung von Kaspar Hauser halt kommen wollte, ja. Ein anderer von denen, die sich jetzt mit ihm beschäftigt haben, das war ja dann der Gottlieb von Tucher, das war ja ein Baron. Und Kaspar Hauser beispielsweise konnte ja nicht schwimmen. Also ist es auch keiner auf den Gedanken gekommen, ich bringe dem jetzt das Schwimmen bei. Er hatte also Angst vor hohen Gewässern. Und der Tucher hatte das steht übrigens dann auch im Schriftverkehr von ihm, das kann man also alles nachlesen. Hat ihn halt immer gezwungen auf irgendeine Nussschale, also irgendein Ruderboot, musste er, wenn irgendwo Wasser war, musste er drauf. Ja, und er geriet da halt in Panik. Und wie gesagt, ist völlig sinnfrei. Aus der heutigen Sicht ist es völlig sinnfrei. Wenn ich halt will, dass der keine Angst mehr hat, soll er halt Schwimmunterricht nehmen. Ja, ganz einfach. Aber diese Form der schwarzen Pädagogik, so dieses, du tust jetzt, was ich dir sage, weil ich meine zu wissen, was du brauchst. Ja, und der anständige Bürger kann mit einem Ruderboot eben halt dann übers Wasser fahren und du musst das auch können. Und das war von Anfang an, also wie gesagt, mit der Ausnahme von Daumer, den ja wirklich, also da hat ja, ist ja der Hause ja auch aufgeblüht. Aber was dann kam, war absolut übel. Also wechselweise kam er auch immer wieder zu anderen Leuten. Also er war ja dann auch bei einem, wie nennt sich der, das war der Bieberbach, genau, das war ein Kaufmann und der war die ganze Zeit halt im Geschäft und dessen Frau hat versucht, dem Kaspar Hauser nahe in die Wäsche zu gehen und das gefiel dem eben halt nicht. Ja, hat es wohl ungeschickt angestellt und da musste er natürlich dann eben halt dann auch weg und das war halt eine ständige Reise nach Jerusalem, ja. Er musste dann eben halt dann von Ort zu Ort, bis er eben halt dann also dann in Ansbach da bei diesem unseligen Lehrer Meier dann gelandet ist und der versucht hat da mit der Axt sich Zugang da bei ihm zu beschreiben. Also wie gesagt, es ist für jemanden, der so gewisse Erziehungsideale hat oder der selber Kinder hat oder der sich denkt oder ein gewisses Menschenbild hat, ja, also was Menschenrecht ist, ja, unabhängig davon, wo einer herkommt, ob der jetzt ein Rumtreiber ist oder ob er jetzt psychisch gestört ist oder ob er zurückgeblieben ist oder was auch immer, dass er einfach einen gewissen Menschenwert hat und wenn man sich dann ansieht, wie mit dem umgegangen worden ist, ja, dass also zum Schluss, ja, er hat ja wirklich gesagt, die beste Zeit seines Lebens, also er ist ja nur 21 Jahre alt geworden, hatte er in dem Loch. Und ich glaube, das sagt wesentlich mehr über die Zeit, ja, und über die ganzen Protagonisten, die um ihn herum da herumgeschwirrt haben und mit Gewalt versucht haben, aus ihm jetzt also einen klassischen biedermeierlichen Bürger zu machen, aufhängen und würgen, da waren eben halt mal 14 Stunden Schulunterricht angesagt. Ja, draußen scheint die Sonne und er sitzt 14 Stunden da und muss das große Latinum pauken, ja, und muss halt alles nachholen, wofür andere Schüler ja schon Jahre Zeit hatten. Das hat er eben halt dann in relativ kurzer Zeit dann nachholen müssen. Das ist dann, ja, gruselig. Also man bekommt dann manchmal Gänsehaut. Ich meine, ich kenne die Thematik seit Jahren, aber es ist dann immer wieder dann so, dass einem dann beim Lesen dann schon ganz anders wird.
Ja, also eine Figur, die sehr viele fasziniert hat. Es gibt zum Beispiel auch ein Lied von Reinhard May aus den 80er Jahren, das ich gefunden habe.
Ja, genau.
ja, sehr ernsthaft vorgetragen. Und eben, zwei Filme etc. Und ich glaube, man kriegt schon ein bisschen einen Eindruck, warum diese Figur so fasziniert. Weil es eben ja so viele Rätsel um sein Leben gibt. Man weiß halt nur das, was er selbst erzählt. Ne? Weil der ist halt einfach nur irgendwo aufgetaucht, war dann einfach da. Ja. Man hat aber gesehen, ja gut, der hatte so ganz feine Haut an Händen und Füßen gehabt, also der hat nicht gearbeitet.
Richtig. Er hatte die Knie lagen ja auch plan an, also er hatte ja keine Kniekehlen, so in dem Sinne, wie man das halt kennt. Also die Beine lagen absolut plan an. Also er musste zumindest mal.
Also wenn er am Boden saß, dann lagen die Kniekehlen direkt am Boden auf. Also
genau, richtig.
Etwas, was jetzt niemand eigentlich so richtig hinkriegt, wenn er das versucht. Mhm. Ja, also zumindest nicht ohne Gewalt. Also sollte man nicht versuchen eigentlich. Und ganz viele derartig bizarre Dinge, aber das war ja noch bei weitem nicht alles, ne?
Ja, weil du ja erwähnt hast, dass man ja, was der Kaspar Hauser erzählt hat, also wirklich interessiert hat es ja eigentlich nicht. Wobei man natürlich sagen muss, es gab ja einen Effekt, den gehe ich nur ganz kurz ein, dann komme ich dann wieder zurück, weil ich sage dir mal das Stichwort Gottfried. Also wenn ich mich verlaufen sollte in deinem Gespräch, weise mich bitte nochmal auf den Gottfried hin. Es ist nämlich so, Kaspar Hauser tauchte auf, konnte nur ein paar Worte reden. Zwei, drei. Das war eine war eben mal Ross, das andere war Heimweisen und er möchte ein solcher Reiter werden, wie sein Vater einer gewesen ist. Genau. Das war halt das, was er effektiv sagen konnte.
Dieser Satz, so. Den hat man ihm offenbar irgendwie eingedrillt, ne?
Genau, richtig. Ohne dass er aber wusste, was das eigentlich bedeutet. Ja, und interessanterweise kam es nämlich zu einem Effekt. Der Bürgermeister von Nürnberg, das war ein ehrenwerter Herr Binder, hat dann sozusagen eine Presseverlautbarung herausgegeben. Und aus der ging hervor, dass Kaspar Hauser hochwahrscheinlich den höheren Ständen angehörte. Ja, Kaspar Hauser war ja zweimal gegen Pocken geimpft. Und daraus leitete er eben halt dann ab, also seinen höheren Stand. Und, okay, das kann man ja daraus ja noch ableiten. Aber, jetzt kommt der entscheidende Aspekt. Er wies darauf hin, dass Kaspar Hauser wahrscheinlich das Opfer eines Thronraubes ist. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der eigentlichen Quintessenz, die also die ganze Hauser-Forschung völlig verpennt hat. Und die einem aber, wenn man praktisch als Seiteneinsteiger reinkommt, sofort auffällt. Woher hat der Binder das gewusst? Von Hauser kann er es nicht gewusst haben, bei einem Sprachschatz, der dann so gering ist, ja. Es gibt keine Unterlagen, es gibt keine Zeugen, es gibt gar nichts. Und jetzt kommen wir in ein Phänomen hinein, das in der Kaspar-Hauser-Forschung, und ich muss es wirklich so böse sagen, völlig untergegangen ist. Das wird zwar zeilenweise erwähnt, aber kaum, dass Kaspar Hauser erschienen ist, begann regelrecht ein Skriptorium, also eine Schreibstube, ihre unermüdliche Arbeit. Das heißt, man hat jeden Zeitgenossen, den irgendeine Form mit Kaspar Hauser zu tun hatte, in anonymen Schreiben darauf hingewiesen. Kaspar Hauser ist also praktisch der badische Erbprinz. Ja? Und die böse Frau von Hochberg hat ihn eben mal verschwinden lassen. Und die ganzen Briefe kamen dann auch noch dazu aus Baden. Und es war jetzt also nicht nur so, dass dann diese Briefe praktisch den gesamten deutschsprachigen Raum, also man muss sich das immer vorstellen, das war ja also damals in Adelskreisen, war das ja das Gesprächsthema, also Deutschland bestand ja nicht so, wie wir das heute kennen als ein einzelner Nationalstaat, sondern es waren ja Königreiche, es waren ja Fürstentümer und ähnliches, das war ja ein Flickenteppich von verschiedenen Staaten, die damals existiert haben und scheinbar, also es gab ja bis nach Preußen hinweg. Es gab ja da eine preußische Prinzessin namens Cecilie, die in den 1880ern verstorben ist, die auch dann ihren Nachlass eben halt dann auch hat vernichten oder zerstören lassen, insofern es dann Caspar Hauser betrifft. Und selbst sie hat diese Briefe bekommen. Und die zweite Sache, die da eben halt dann auch noch mit gestartet ist, war diese unglaubliche Medienkampagne. Also ich meine, man muss sich mal vorstellen, mit was haben wir es hier zu tun? Es ist ein 16-Jähriger, der ein paar Worte sprechen kann, der am liebsten auf dem Boden sitzt und mit Holzpferdchen spielt. Also das hat es in der damaligen Zeit Rumtreiber. Es gab ja damals keine soziale Sicherung, wenn du dann deine Kinder eben halt dann nicht mehr aushalten konntest, hast du die eben halt dann also praktisch dann irgendwie auf große Fahrt geschickt. Ja? Das war also eher ein alltägliches Stadtbild. Das Kuriose war, dass aber jetzt ausgerechnet in Bezug auf Caspar Hauser diese Medienmaschinerie anfing zu laufen. Und zwischenzeitlich ging das ja nicht nur über Deutschland, das ging ja europaweit, bis in die USA hinein, haben also dann die Blätter angefangen, darüber zu schreiben. Und man kann sich natürlich dann vorstellen.
Tatsächlich. Und jemand schreibt übrigens, 1, 2, 3, 4, das wurde nicht verpennt. Es gibt mehrere Forscher, die genau darauf hingewiesen haben. Ich nehme an, er meint die Briefe, weiß ich nicht genau, aber das ging bis in die USA.
Hingewiesen haben sie natürlich schon. Ja, also beispielsweise, dass die Caroline von Bayern dann entsprechenden anonymes Schreiben bekommen hat. Ja, aber das geht dann eben halt dann unter. Nur man geht dann eben halt nicht zum Beispiel auch auf den, also man hätte ja beispielsweise mal auflisten können, wie viele von den Personen, die damals sehr involviert waren in die ganze Thematik, eben halt solche Briefe bekommen haben. Ja, und da kann ich also wirklich, es gibt ja zwei Quellen, die da in der Hinsicht ja sehr erhellend sind. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, also die Bücher einmal vom Hermann Kies und dann gibt es ja ein anderes Buch, das ist ein Mammutwerk, das sind da übrigens ja auch dann diverse Bilder eben halt dann auch zu sehen. Später der Schreibtisch von Caspar Hauser und ähnliches. Das nennt sich also Caspar Hauser, Kind von Europa, also von zwei Autoren. Und da tauchen eben halt dann auch immer wieder diese einzelnen Schriftstücke auf, wo dann halt hingewiesen wird, ja, wir haben so ein anonymes Schreiben bekommen. Aber dass jemand mal ein einzelnes Kapitel setzt in einem Buch und sich mal fragt, wo kommen diese ganzen Schreiben her? Was ist denn da die Zielsetzung womöglich gewesen? Und wer hat diese ganze Pressemaschinerie eigentlich angeworfen? Das sind doch im Wesentlichen noch die Fragen, die mich jetzt persönlich mal interessieren würden.
Ja,
wer hat eigentlich die Macht?
Ja, das kostet auch viel Geld, ne? Ich meine.
Das kostet erstens mal Geld, das kostet zweitens mal Macht, ja, und die Quintessenz, also was ich persönlich jetzt daraus gelesen habe, aus dem Ganzen ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, ob Caspar Hauser der Erbprinz war oder nicht, ob er ausgetauscht wurde, ob Kindermord begangen wurde, ob vergiftet wurde, ob die Blochmanns, also von der Hochberg, hier ihr Kind hergeben mussten. Sondern das Entscheidende ist, irgendjemand wollte, dass Caspar Hauser in den höheren Rängen und in den Medien praktisch dasteht als badischer Erbfolgeprinz. Ja, also praktisch als der Nachfolger von Karl von Baden, der ja dann, ich glaube, mit 32 Jahren eben halt dann verstorben ist. Ja. Und diese Pressemaschinerie, die lief und da hatte Caspar Hauser mit seinen eigenen Erinnerungen, also das, was er sagte, spielte ja gar keine Rolle. Ja, Caspar Hauser hat von sich selber nie behauptet, ich bin Caspar. Ja, es war tatsächlich so, Caspar Hauser hatte ja Träume und er konnte die in der ersten Zeit eben halt nicht von der Realität unterscheiden. Darüber schreibt ja auch Daumer. Und einen Traum hatte er also immer wiederkehrend, das war also ein hochherrschaftliches Ambiente. Es war also entweder ein Jagdschloss gewesen oder eben halt ein Schloss und Caspar Hauser muss da wohl noch ein Kind gewesen sein. Und da war eine Frau und er erkannte sie als eigene Mutter. Also er sah sie praktisch so, wie er sie halt auch im Realleben gesehen hat. Und diese Frau sprach ihn als Gottfried an. Ich kenne nicht ein einziges Buch innerhalb der Caspar-Hauser-Forschung, wo dieser Spur nachgegangen wird. Er hat genauestens das Schloss beschrieben. Also Caspar Hauser hatte ein großartiges Gedächtnis. Also er konnte sich die damaligen Adelstitel, er konnte sich damals die ganzen Amtstitel bestens merken. Ja, also beispielsweise, du hast ja das Feuerbacher Buch erwähnt, da wird es tatsächlich auch so, dass dann auch der Feuerbach eben mal darauf hinweist, dass der also wirklich jeden mit seinen ganzen Zu- und Titularnamen eben mal dann kannte. Also Caspar Hauser hat ein großartiges Gedächtnis. Er hat also bis auf das Genaueste dieses Schloss beschrieben, mit welchen Etagen, was, wo war, wo die Wendeltreppe, wo es links reinging, wo es rechts reinging. Keiner aus der Caspar Hauser Forschung hat die Spur Gottfried jemals verfolgt. Ja, wir wissen, also die vermeintliche Mutter von Kaspar Hauser, also zumindest ist es ja innerhalb der Kaspar Hauser Forschung so vorgesehen, sei ja die Stephanie Beauharnais, die der Napoleon ja als hat sie ja dann adoptiert und ihr noch zusätzlich eben halt dann auch noch einen Adelstitel gegeben, also Madame de France, also oder die Dame von Frankreich oder Tochter von Frankreich. Und die war so bekannt, dass Kaspar Hauser auch Bilder von ihr gezeigt wurden und er hat sie nicht erkannt. Das war nicht die Frau aus seinen Träumen, das war nicht die Frau, die ihn als Gottfried angesprochen hat, das war auch nicht die Frau, die in diesem hochherrschaftlichen Ambiente eben halt dann unterwegs war. Ja, und das sind eben halt dann so einzelne Punkte, wo ich mich dann frage, wie genau ist die Kaspar-Hauser-Forschung, weil man sich dann wirklich dann eingeschossen hat, hier auf eine Gräfin Luise Hochberg, ja, die ja an sich ja vom Stand her eine von Geiersberg war, der jetzt unterstellt wurde, sie hätte also insgesamt 4 Zähringer beiseite geschafft, sie hatte keine Hausmacht. Ja, sie hatte eine sogenannte morganatische Ehe, das heißt also zur linken Hand, das heißt die Kinder von ihr hatten gar keinen Anspruch auf irgendeinen Adelstitel in Baden. Das heißt, die stand also, man hat es natürlich dann auch dann gleichgesetzt, man muss ja wissen, was das damals ja für ein Standesdünkel war. Eine Frau, die eine zweitklassige Heirat eingeht, die ist auch zweitklassig, die ist Außenseiterin, ja, die hat im Wesentlichen keinen, die hat keinen Support, ja, die Jugend von heute sagt Rücken, ja, also man hat keinen Rücken, man hat keinen Support, man hat niemanden, auf den man sich verlassen kann, sie befindet sich dann eben halt in einer Familie, in einer zweitklassigen Ehe, das heißt, die kann nicht einfach so vier Zieringer einfach getötet haben, beziehungsweise auch noch den Kaspar Hauser eben halt beiseite geschafft haben, was völlig hirnlos war. Es wäre leichter gewesen, ihn eben mal dann also zu vergiften. Genauso wie also seinen späteren Bruder, den Alexander, der ja unter sehr dubiosen Umständen dann eben mal dann auch umgekommen ist. Also die ganze Geschichte passt, wie gesagt, vorne und hinten nicht. Ja, und ich habe also, wie gesagt, vor der Sendung, ich habe es ja schon mal im bei unserem Vorgespräch ja schon mal gesagt, ich habe mal versucht zu recherchieren, was liegt eigentlich gegen diese Gräfin Luise Hochberg, die im Alter von 19 Jahren, also den Karl Friedrich, da geheiratet hat. Der war ja um Jahrzehnte älter. Was liegt eigentlich gegen die vor? Also ich meine, wenn du 4 Leute umbringst und das so geschickt, dass die weder die Schildwachen noch die ganzen Hofdamen irgendwas davon mitbekommen, da musst du ja zumindest familiär oder irgendwie konditioniert, musst du ja schon irgendwas Kriminelles in dir haben, da war gar nichts. Ja, das Einzige, was ich lese, ist, naja, okay, die war eben halt dann also scheinbar irgendwie, wollte sie selber in der Hierarchie eben halt dann also vorankommen, sie war halt ehrgeizig. Gut, in meiner Jugend war ich auch mal ehrgeizig, ja, aber ich habe keinen umgebracht. Und es ist halt so, dass du, wenn du dich mit der Kaspar Hauser Forschung beschäftigst, ob das jetzt diese 12 Jahre in einem Kerker sind, die rein biologisch schon nicht möglich sind, oder dass man jetzt versucht, hier dieser Gräfin hier 4 Morde anzuhängen, die eine absolute Außenseiterrolle spielt, die hat keine Hausmacht, ja. Das Ganze machen, wenn der ganze Hof dir untertan ist seit Jahrzehnten. Da kannst du sagen, ja, den lassen wir mal entfernen und dann ist er weg. Verstehst du? Und das ist halt, die ganze Kaspar Hauser Geschichte ist eben halt so sehr, sehr merkwürdig. Man hat sich halt so auf gewisse Punkte eingeschossen und sieht vieles andere eben halt nicht. Also wie gesagt, ich denke eher, Kaspar Hauser wird eher Gottfried gewesen sein als der Gaspar, den die Stephanie Beauharnais da als Sohn halt hatte.
Ja, Sohn Napoleons, ein badischer Prinz, da gab es ja dann auch Gentests, also man versuchte das auch, das war auch recht interessant. Aber ich meine,
das nur mal ganz kurz noch zum Napoleon, weil wir das ja kurz
kann angesprochen haben. Kann man gleich, nur noch kurz. Ah, ja, okay. Aber du hast also die Hauserianer angesprochen, die verehren ihn teilweise zutiefst, ja. Und also der schlagt Wellen, also der ist fast also für manche eine auch identitätsstiftend, ja, also für Deutschland und so weiter. badischer Prinz und Hauserianer halten ihn dann fast schon für die Wiederkunft Christi, für den Erlöser. Ja. Und manche stellen auch die Frage, war er überhaupt ein Mensch? Also ich meine, aus dieser ganzen Geschichte, die du oder aus dieser Nicht-Geschichte, ja, wo einfach nichts zum anderen passt, da werden dann halt alle mit aller möglicher Seemannsgarn gesponnen, offenbar. Ne?
Jeder wie er es braucht. Also ich habe das ja auch dann durch Zufall eben halt dann gesehen, dass er jetzt irgendwie fürs Christentum hätte stehen sollen, weil er also dann zum Schluss ja mit dem Geistlichen recht gut ausgekommen ist. Das war der Fuhrmann, aber das darf man
aber
nicht
verwechseln. Aber eigentlich mochte er weder Geistliche noch Ärzte. Ne?
Das muss nein, man sagen. Er hat ja, du hast ja das Feuerbach-Buch ja, entweder gelesen oder gehört, wo er dann geschildert hat, dass er in die Kirche reingekommen ist und zuerst schreit der Pfarrer und dann schreit dann die Gemeinde und das war für ihn also absolut schrecklich und die Christusdarstellung für ihn, der ja auch nicht unterscheiden konnte, also zwischen einer bildlichen Darstellung und einem realen Wesen, war für ihn schrecklich. Also jemand, der da Todesqualen, der am Kreuz hängt und der Todesqualen leidet, das war für ihn schrecklich. Also das war eine Katastrophe für ihn. Und wurde aber versucht, eine christliche Heilslehre um ihn zu gründen, nur weil er eben, wie gesagt, in Ansbach eben halt einen wirklichen Freund, und das war auch ein Menschenfreund, dieser geistliche Fuhrmann, bei dem er ja Religionsunterricht hatte, und mit dem war er halt befreundet und daraus wird halt dann geschlossen, dass Kaspar Hauser jetzt hier plötzlich dann der wiedergeborene Christ ist, ja. Ist natürlich stellenweise bizarr, was da für Ansichten da eben halt dann damit reinkommen. Aber es ist halt so, es ist halt ein relativ offenes Thema. Und wie gesagt, die Geschichte mit Napoleon ergab sich eben halt dann einfach dadurch, dass die angetraute Stephanie und der angetraute Karl, die konnten sich halt nicht ausstehen. Also es war jetzt nicht nur so, dass das irgendwie Antipathien waren, sondern die sahen beide rot. Ja, also die passten überhaupt nicht zusammen. Und die hatten ja also nicht nur getrennte Schlafzimmer, sondern die hatten auch getrennte Hofhaltung. Und da war natürlich das Auftauchen eines Kindes schon etwas erstaunlich, wenn also dann der Vater eben halt dann doch recht weit entfernt ist und man wusste, dass er sich zwar betätigt in einer gewissen Weise, aber halt nicht in seiner Frau oder bei seiner Frau. Und da kam natürlich die These mit dem Napoleon auf. Ich hielt das ja völlig für totalen Quatsch. Ja, also Napoleon und mit seiner Stieftochter. Dann ist mir allerdings dann eben halt, ich habe ja die Napoleon-Biografien dann durchgelesen, und da wird ja dann stellenweise gut, ich meine, es ist halt heute Zeitgeist, dass es nichts Paranormales gibt und keine Medien und keine entsprechende Fähigkeiten, folglich muss man das aus irgendwelchen Halbsätzen halt herausarbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass also die Mutter von Napoleon, die war durchaus bekanntes Medium, wo man halt dann auch hingehen konnte, die hat aber nichts dafür verlangt, weil die ja auch von einem gewissen Adelstand, niedrigen Landadelstand war und da entsprechend medial halt sagen konnte, ja, wer hat mir die Sachen gestohlen, wer hat mir die Schweine geklaut, wo ist meine Frau hindurchgebrannt und sowas. Für solche Zustände war sie dann, für solche Sachen war sie halt zugänglich. Ich hatte es ja auch mal erwähnt, also bei uns in Russland ist es ja noch ganz ähnlich. Das heißt also, wenn du da auf so einem kleinen Dorf lebst und hast irgendwelche Probleme, dann gehst du dann eben halt dann auch zu Baba Yaga und fragst sie, du, wie sieht's denn aus, kannst du mir helfen? Und das eigentlich Erstaunliche ist, dass ich einige dieser Talente wohl auch auf Napoleon übertragen haben. Ich hatte sie schon mal in unserem Vorgespräch ja erwähnt. Es war ja so, dass Napoleon ja so einen Standardspruch hatte, der immer wieder dann erwähnt wurde, auch von seinen ganzen Generälen, die ja nur dank seiner Eingebung ja überlebt haben. So, meine Herren, wir sollten diesen Ort nun verlassen. Und dann hieß es aber, Reis ausnehmen und möglichst schnell Terrain gewinnen, weil dann irgendwie eine Kugel irgendwo eingeschlagen hat oder feindliche Truppen auftauchen oder ähnliches. Er hat ja auch beispielsweise dann auch über Nacht, also die haben ja wochenlang an irgendwelchen Schlachtenplänen, Kriegsplänen dann gearbeitet. Er hat ja nur sehr kurz geschlafen, 3 oder 4 Stunden in der Nacht, und wenn er dann einen besonderen Traum hatte, hat er dann also die ganzen militärischen Planungen ja dann umgeworfen und das hat sich dann also bewahrheitet, dass also das, was er geträumt hat, besser war als die militärische Planung. Und er konnte, und das war tauchte auch immer wieder bei in diesen Biografien eben halt dann auf, er wusste dann im Voraus, es gibt ja also bei den damaligen Schlachten war es ja so, da gab es ja keine Überwachung. Es gab keine Überwachungsdrohnen und die Räume waren einfach zu groß. Und wenn da jetzt irgendwo die Kavallerie da durchgekommen ist, da konntest du da nicht so schnell reagieren. Bei Napoleon war es so, dass er zum Entsetzen seiner Generäle plötzlich Truppenteile irgendwo aufbaute, die also rein strategisch gar keinen Sinn machen. Die sollten sich da auch sogar noch verstecken. Ja, und dann hat sich es aber wirklich durch das Schlachtengetümmel gezeigt, dass also die Situation spontan jetzt vom General der Gegenseite eben also angeordnet wurde, okay, also die Reiterei nach links und wir fallen denen in den Rücken. Ja, und die Soldaten reiten los und plötzlich stehen da französische Truppen, ja, die da kein Mensch erwartet hat, ja, was überhaupt nicht geplant war. Also man hätte nicht mal mit Spionage arbeiten können. Und ja, wie gesagt, wer die Biografien von Napoleon durchliest, findet da also zahlreiche Beispiele, die man sich halt nicht erklären kann. Das hat sich erst gewandelt, nachdem Napoleon selber gemeint hat, also er selber sei das Medium. Also nicht diese Intuition an sich sei praktisch dafür zuständig, sondern er selber würde das bestimmen. Und das ging, wie wir gesehen haben, dann in Russland und später natürlich dann in Waterloo ziemlich bergab. Aber das würde erklären, wieso Caspar Hauser nicht umgebracht wurde, wenn er also tatsächlich Napoleons Sohn gewesen ist. Ja, wenn er das war, man bringt nicht den Sohn von Napoleon um, ja, weil die Rache dann, es gibt schlimmere Zustände als guillotiniert zu werden, ja, man kann ja über Wochen hinweg ja zu Rode gefoltert werden und das wird dann also wahrscheinlich dann sicherlich passiert und es würde dann auch erklären, wieso eben Caspar Hauser diese ganzen merkwürdigen Fähigkeiten eben halt dann hatte, die der Daumer und der Feuerbach ja in ihren Büchern, ich habe die ja, kriegst du ja heute für günstiges Geld, also als Reprint, zahlst du 10, 15 Euro, eben halt dann da mit aufgeführt haben. Und das würde tatsächlich dann erklären, weil auf der badischen Seite gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Karl in irgendeiner Form, also es war ein ausgesprochener Lebemann, der dann also mehr mit Alkohol und Damen und mit Spielkarten beschäftigt war als mit sonst irgendwas. Bei der Stefanie scheint es wohl so gewesen zu sein, dass sie wohl gewisse sensitive Fähigkeiten hatte, aber bei weitem nicht das, was, also Caspar Hauser war ja der Uri Geller der damaligen Zeit, anders kann man es ja nicht sagen, das war ja, der hat ja paranormal ja eingeschlagen wie eine Bombe, also es war ja dann die Versuche, die der Tucher da gemacht hat, der hat ja, nicht der Tucher, sondern der Baumer, also der Gymnasiallehrer, mit dem Caspar Hauser, die waren ja berühmt-berüchtigt. Also Caspar Hauser beispielsweise konnte sich ja in der Nacht völlig frei in so einem Haus bewegen, fand es dann auch immer sehr amüsant, dass die anderen eben mal dann hier so tastend und so mit kleinen Schritten sich da vorangerobbt haben. Er konnte in der Nacht lesen, er hat seine Bilder, er konnte ja auch sehr schön malen, hat seine Bilder.
Das ist ja auch Farben im völligen Dunkeln, ne?
Bitte?
Er sah auch Farben in völligen
Dunkel. Ja, also wie gesagt, er malte sehr schön und da brauchte er eben halt kein Licht. Er konnte dann auch so Farben unterscheiden wie dunkelbraun und dunkelgrün, was also ja, was in der Dunkelheit dann eben halt gar nicht geht. Er hatte ja dann auch dann.
Und das passt auch dazu, wenn er sagt, dass er im Dunkeln war, ne? Also das würde wieder sehr gut dazu passen, ne?
Das würde dazu passen. Er hatte allerdings noch ein paar andere Sachen, die dann sehr erstaunlich waren. Er war beispielsweise sehr hellhörig. Ja, das heißt also, wenn jetzt beispielsweise, nehmen wir mal an, also der Anselm von Feuerbach läuft also auf das Haus vom Daumer zu, dann hört er das. Also er hört die Schritte und er sagt, aha, der und der kommt, ja, oder eine Kutsche oder beispielsweise irgendwelche Händler, die fahrende Händler, die haben ja damals ja gesungen oder dann mit den Töpfen geklopft und das hat er bei weitem vor allen anderen eben halt gehört. Er konnte auch, wie gesagt, sehr scharf sehen und also wirklich auf Entfernung wesentlich weiter als die Leute, die der Daumer dann eben halt dann auch als Versuchs-, also praktisch als Vergleichspersonen dann mitgebracht hat. Er konnte also sehr scharf sehen, er konnte sehr weit sehen, er konnte in der Nacht sehen, er konnte Farben unterscheiden. Und es war auch so, dass er beispielsweise auch verschiedene Metalle, die unter Tüchern gehalten waren, also beispielsweise hat man dann, was weiß ich, ein paar Goldmünzen halt hin oder eine Stricknadel und dann irgendwie anderes Zeug und dann waren da Tücher drüber und da ist er halt dann mit seiner Hand über diese Metalle und konnte also ganz eindeutig feststellen, um was genau es ging und es gab dann auch noch so eine weitere Geschichte, die dann eigentlich ganz interessant ist. Also ich meine, zu den Geistern kommen wir ja noch, aber das war dann, ja, er hat gemerkt, wenn irgendjemand sich bewusst auf ihn konzentriert. Das heißt, also, wenn jemand ihn anstarrt, also er geht die Straße entlang und irgendjemand starrt ihn an und er dreht sich sofort um und fragt, wieso starren Sie mich an? Das hat der Daumer einmal mitbekommen und da hat er halt Versuche gemacht und Hauser stand dann in einer Entfernung von 50, 60 Metern und der Daumer hat dann eben halt dann intervallweise einmal nicht, einmal mehr, einfach mal mit seinem Finger auf ihn gezeigt. Also Kaspar ganz bei Hause stehen mit dem Rücken zu ihm, kann also nicht sehen, was der Daumer macht. Er kann es auch nicht hören, weil die Entfernung dann so groß ist, sondern irgendwie das Rascheln von der Kleidung war ja nicht möglich. Und das hat er zigmal wiederholt und tatsächlich hat er Kaspar Hauser, wenn er angestarrt wird oder wenn man mit dem Finger auf ihn gezeigt hat oder wenn in irgendeiner Form fremdes Bewusstsein sich auf ihn fokussiert, hat er immer von dem kalten Hauch gesprochen oder eben mal, also er nannte das flapsig Anblasen. Ja, also so, als ob jemand einem da in den Nacken hineinbläst, so fühlte sich das für ihn an, wenn eben halt dann also irgendwie fremdes Bewusstsein sich dann bei ihm manifestiert hat, sich auf ihn konzentriert hat. Und das fand ich von der Sache her eigentlich dann ganz interessant. Hinzu kam natürlich dann auch noch sein Vorwissen, also von den Attentaten. Es gab ja zwei Attentate auf ihn. Eines in Nürnberg und eines in Ansbach, und da war es dann so, dass er dann schon Wochen vorher dann entsprechende Angst hatte und auch schon darauf hingewiesen hat, dass also irgendjemand vorhat, also ihm ans Leben zu gehen, was man natürlich dann nicht geglaubt hat, ja, also nahm man ihm aber da nicht ab. Einmal war es dann eben halt dann tatsächlich so, dass jemand versucht hat, ihn also da auf der Toilette eben halt dann umzubringen. Und dann, wie gesagt, wir hatten das ja schon im Hofgarten, dass man ihn da entsprechend dann auch umgebracht hat.
Auch interessant zur letzten Sendung im Folgejahr, er konnte Magnete spüren.
Alle Metalle. Also
er aber auch Magnete spüren. Ja, und ja, da genau. Spürt er auf dem einen Pol so einen Wind und auf dem anderen Pol so einen Zug. Und das finde ich ja so spannend. Also ich meine, das konnte er ja, ich meine, er kannte jetzt sicher keine Magnete, ne? Er kannte nicht einmal den Sternenhimmel.
Er kannte, wie gesagt, also, auch den Sternenhimmel nicht, wobei, also wenn wir jetzt gerade aber auch bei den Augen sind, da war es ja schon so, dass er praktisch das komplette Sternenzelt gesehen hat während der Dämmerung. Das heißt, die anderen sahen halt nur so die ersten hellen Sterne und er hat wesentlich mehr, also am Nachthimmel hat er also wesentlich mehr Sterne gesehen, war dann immer verwundert, dass die Leute eben halt nur die Sterne sehen, ja, die wir halt sehen mit den normalen Augen, ja. Er sah aber wesentlich mehr und leider hat er keine Sternkarte. Also es wäre mal interessant gewesen, wenn der Daumer ihm mal gebeten hätte, mal eine Sternkarte dann anzufertigen. Von dem, was er halt sieht. Ja. Also ich wüsste wirklich gerne, wie weit oder wie scharf oder wie welche sinnlichen Eindrücke er dabei hatte, wenn er den Himmel sich angeguckt hat.
Ja, ja. Und vor allem, ob er da einen Hauch spürte oder was auch immer. Ja, also ja, ja. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass er so sensibel war, auch auf, wenn sich jemand auf ihn konzentriert hat und so, ne?
Ja, ja, also der Daumer, man muss es ja wirklich sagen, also es ist ein Glück sowohl für den Kaspar Hauser gewesen, als auch natürlich dann für uns, dass der Daumer eben halt diese Menschenversuche, das muss man jetzt natürlich unter Gänsefüßchen sehen, also wie gesagt, Daumer war ein großartiger Pädagoge, bis natürlich auf die Versuche hin, aus dem Kaspar Hauser ein Fleischesser zu machen, was ihm ja also ganz schlecht bekommen ist, ja. Aber die ganzen Aufzeichnungen, die stammen alle von Daumer, und zwar nicht nur von ihm, sondern er hat ja auch andere Gelehrte, also ist ja, ich hatte jetzt ja schon mal darauf hingewiesen, auf die Bücher von Hermann Pies, da sind ja dann auch andere Gelehrte da mit dabei gewesen, die das ja dann auch nicht geglaubt haben, aber damals muss man ja sagen, damals war ja die Wissenschaft ja noch so, die war ja ergebnisoffen, ja. Das heißt also, zeigt uns irgendeine Anomalie, wir gehen hin, wir untersuchen das, ja. Heute gehen sie ja noch nicht mal hin, heute sagen wir, das ist Quatsch, das interessiert uns nicht, das wird von uns nicht untersucht. Aber damals in der Biedermeier-Phase war das eben halt dann anders und die sind da halt hin und haben die Versuche gemacht und waren dann also sehr erstaunt darüber, was der Kaspar Hauser eben halt dann da alles konnte und ja, wie gesagt, auch das mit dem Geruchssinn. Also er konnte ja auf 500 Meter, konnte er feststellen, wenn er in der neuen Stadt war, da kommt ein Friedhof. Ja, kann sich da gar nicht aus. Oder beispielsweise auch war, er bekam ja Nasenbluten stellenweise. Er musste dann einmal so an so einem Tabakfeld vorbeigehen. Das hat ja auch der Feuerbach in seinem Buch dann eben halt auch mal dargestellt. Und da wurde ihm dann eben halt dann so schlecht, dass er dann auch noch Nasenbluten bekam, weil einfach aufgrund der Düfte eben halt, das war eindeutig zu viel für ihn.
Sein Gehörsinn zum Beispiel soll sich auch um einiges verschlechtert haben, nachdem er begonnen hat, Fleisch zu essen. Nahrung.
Ja, ja, ist gut.
Sag interessant.
Bestätige mich als Vegetarier jetzt natürlich, ja. Aber es war tatsächlich so, dass er ja gezwungenermaßen Fleisch zu sich nehmen musste. Er hatte immer Abneigung dagegen, er wollte es nicht. Aber weil es halt damals irgendwie dazugehörte, dass man halt Bier und Fleisch essen musste, scheinbar den ganzen Tag. Was anderes wurde ihm ja scheinbar irgendwie nicht gereicht. Die haben es dann aber versucht, irgendwie mit so Fleischbrühe, Fleischsoße eben mal halt dann schmackhaft zu machen. nahm das ab. Allerdings nach dem Attentat waren seine ganzen vorhergehenden Fähigkeiten eben mal da. Aber man hat gemerkt, dass er dann sehr schlapp geworden ist, nachdem er Fleischnahrung zu sich genommen hat. Jede Form von Energie war weg, also seine Leidenschaft fürs Malen war weg. Er hing eigentlich nur noch rum. Ja. Und auch das Verhalten der Tiere beispielsweise ihm gegenüber. Also ich habe das ja schon mal erwähnt, glaube ich, im Vorgespräch, dass er eben mal so ein super Pferdeflüsterer war oder eben mal generell, wenn er dann im Garten saß, dann kamen halt dann da die Katzen und Eichhörnchen und die Vögel. Ja, das war so seine kleine Arche Noah da. Und nachdem er angefangen hatte, also dann Fleisch zu essen, dann verschwanden die dann wieder. Da war ihm dann wohl nicht mehr so ganz geheuer, den Tieren.
Interessant. Wirklich interessant,
ja. Ja, also wie gesagt, die Hauser-Thematik an sich ist so verrückt, dass man sich nur wundern kann, also was damals eben mal sich dann da ereignet hat.
Und er hatte auch eine völlig andere Wahrnehmung, ne? Also eine völlig andere räumliche Wahrnehmung. Du hast doch gesagt, er konnte am Anfang also eine Figur nicht von einem wirklichen Menschen unterscheiden. Er war zum Beispiel sehr erstaunt, wenn er einen Weg hinunterging, dass also die Bäume in der Entfernung, wenn er sich, ja, also räumliche Tiefe kannte er nicht. Ja, also das sind alles Sachen, die sprechen dann schon dafür, dass er tatsächlich einfach in einem dunklen Raum war und nichts gesehen, also nur, ja,
oder also, man hat es halt mit Hypnose entsprechend suggeriert. Also man kann ja mit Hypnose alles Mögliche machen, dass jemand dann also sich da Brandspuren holt und dann sieht man tatsächlich so eine Brandblase eben halt dann aufsteigen. Das ist halt dann die Frage, inwiefern, also man weiß, dass mit Hypnose auf Kaspar Hauser eingewirkt wurde und Daumer hat entsprechend das auch experimentell ja dann auch belegt, dass also er ein sehr gutes Medium ist und es kann also durchaus sein, also wie gesagt, es geht sich mit der Gefangenschaft an sich nicht aus. Also man sitzt nicht 12 Jahre da und hat noch alle seine Zähne im Mund. Das funktioniert nicht. Und es kann durchaus sein, dass er eben halt eine gewisse Zeit in der Gefangenschaft war und man diese Gefangenschaft dann sozusagen in der Hypnose also multipliziert hat mal Jahre. Und dass das natürlich dann entsprechende körperliche Auswirkungen hatte, kann sein, dass das da eben halt dann also damit hineingewirkt hat. Aber es ist natürlich dann sehr schwierig, weil die klassische Hypothese ist halt nicht zu halten, weil es ist medizinisch halt nicht möglich. Du kannst 12 Jahre lang nicht in solchen Verhältnissen leben.
Ja. Wir wollen euch über UFOs reden hören, Himmel, Herrgott, schreibt er. Na, heute geht's eigentlich nicht drum, aber lustig, ich habe mir das gerade notiert. Also er hatte auch seltsame Besucher. Ja, also er spricht da von schwebenden Köpfen und auch Männer in Schwarz.
Ja, also die Gestalt, die ihn jetzt umgebracht hat, also gerade auf dem Abritt war, die war ja schwarz angezogen und hatte ja dann so ein schwarzes Gesichtstuch. Und der hat ihn dann also versucht, dann eben halt dann also mit so einem Beil zu erschlagen. Und der war also wirklich total schwarz. Und gekleidet, was natürlich dann eben halt so an die klassischen Men in Black erinnert. Es gab zwei weitere sehr bizarre Geschichten. Das war übrigens dann auch beide Male beim Daumer. Da war es so, dass er im Wohnzimmer saß oder im Arbeitszimmer vom Daumer und beobachtete dann einen im Raum schwebenden Kopf, der ihn beobachtet hat. Und jetzt war es ja so, ich habe ja mal so mit dem Oscar Ramirez ja mal so eine Remote Viewing Session über Kaspar Hauser gemacht, aber der Oscar wusste das ja nicht, um was das Ziel war. Und jetzt habe ich mich natürlich dann schon gefragt, ob das jetzt nicht der Kopf vom Oscar war, der da aufgetaucht ist. Ich meine, man weiß ja nicht, wie das beim Remote Viewing ist, aber das ist natürlich Quatsch. Nein, also er sah wirklich da einen Kopf, hat ja der Daumer in einem seiner Bücher dann beschrieben, den er die ganze Zeit beobachtet hat. Er hat ja auch dann entsprechend eine Zeichnung gemacht. Und das war dann so, dass also 2 Wochen vor diesem Attentat, wo dieser Man in Black dann eben halt dann aufgetaucht ist, tauchte bei ihm eine, fast wie eine biblische Gestalt, also in weißer Bekleidung, ein Mann auf. Und der sagte ihm, also er hatte jetzt nur noch 2 Wochen zu leben und er würde dann eben halt dann ins Jenseits eingehen. Und Hauser fing an, mit ihm zu diskutieren. Ja, er möchte aber eben halt noch weiterleben, er ist ja noch so kurz auf der Welt. Und dieser Gestalt hatte dann so eine Art Kranz, der legte also diesen Kranz auf den Tisch und dieser Kranz manifestierte sich dann eben halt in einer Art gleißendes, strahlendes Licht und sollte ihm eben halt also dann Einblick ins ins Jenseits, wenn man das jetzt so formulieren will, eben halt dann ermöglichen. Und erinnert natürlich dann an die ganzen todesnahen Erlebnisse, wo ja dieses strahlende Licht dann eben halt dann auch eine Rolle spielt. Aber Hauser hatte also dieses Attentat dann eben halt dann überlebt. Interessant ist, dass Kaspar Hauser ja nach seiner Ermordung ja mehrfach aufgetaucht ist. Er war ja bei unter anderem ja auch mit einer Frau Kannewurf aus Wien befreundet, die verschwägert war, also mit dem Bürgermeister von Nürnberg. Und die beiden verstanden sich recht gut, waren also auch gemeinsam in Wien, Nürnberg und Ansbach. Und da war es so, als Kaspar Hauser dann gestorben ist, dann war es so, dass er bei ihr erschienen ist. Ja, also sie hat also in Echtzeit, also sie hat auch das Datum eben halt dann aufgeschrieben und die genaue Uhrzeit ist er dann bei ihr aufgetaucht. Und ja, dann ist er dann natürlich dann auch bei dem ersten Hochberger in Baden aufgetaucht. Das war dann der Großherzog Leopold, der eben halt dann von ihm eingesucht wurde. Und es gab dann auch noch einen Ludwig II., allerdings jetzt hier nicht unseren bayerischen, sondern den badischen, dem er ja auch öfters aufgetaucht sein soll, kontinuierlich. Da heißt es also, dass Ludwig II. Also geistesgestört gewesen sein soll. Was jetzt da Ursache, Wirkung ist, hat jetzt der Kaspar Hauser ihn so erschrocken, dass er jetzt hier, ja, seines Geistes verlustig gegangen ist oder ob der Ludwig tatsächlich geistesgestört war und dann eben halt dann also deswegen eine Kasperhause gesehen hat, das ist da noch nicht raus. Aber er tauchte auch unter anderem auch bei Seancen auf und hatte ja dann auch die Mörder, also diejenigen, die ihn dann umgebracht haben, dann also namentlich genannt, wobei das natürlich dann in der Kasperhausener Literatur dann ja auch nicht exakt ausgewiesen wird. Aber man weiß ja zwischenzeitlich, wer ihn umgebracht hat. Also es gab ja dann 20 Jahre und einen Tag danach, also damals verjährten Morde ja noch, also nach 20 Jahren konnte man ja so einen Mord eben halt dann gestehen, aber es passierte einem nichts. Und da war es dann tatsächlich so, dass dann ein Ferdinand Dorfinger sich dann in Bayern, also bei der bayerischen Polizei dann gemeldet hat. Er hat dann auch noch erwähnt, dass also drei andere Gestalten da mit dabei waren und der Anstifter sei eben halt dann also dann jetzt hier dann der Major Hennhofer gewesen, der in Baden ja zuständig war für Außenpolitik und der war dann also sozusagen Badens Mann fürs Grobe. Also das heißt, wenn es mal unschön werden sollte, schickte man den Hennhofer los. Dass Hennhofer dahinter steckt und der badische Hof, also Karlsruhe, ist nicht so ganz verwunderlich, weil es, wie gesagt, einfach Kräfte gegeben hat, die versucht haben, aus Kaspar Hauser eben halt dann also diesen Erbprinz zu machen. Und da kann ich mir schon vorstellen, ich meine, aus der Kaspar Hauser Literatur weiß man natürlich, dass ja auch badische Zeitungen das schon angefangen haben, die Frage zu stellen, ja, die uns jetzt hier regieren, sitzen die da eigentlich zu Fug und zu Recht oder gab es da irgendein Verbrechen und gehört da eigentlich jetzt der Kaspar Hauser ja an die Regierung? Und das kann einem zum Adelsgeschlecht natürlich jetzt, das waren in dem Fall eher dann die Hochbergkanz, natürlich nicht gefallen. Also ich denke schon, dass dann der Hennhofer also tatsächlich hinter der Ermordung von Kaspar Hauser steckt, aber nicht, weil Kaspar Hauser dann tatsächlich der Erbprinz war, sondern weil jemand wirklich mit massiver Macht das Ganze eben halt so vorangetrieben hat. Und die hatte damals ja nur ein einziger.
Naja. Ja, ich meine, der Mörder von Kaspar Hauser und also die Mörder von Kaspar Hauser und deren Auftrag.
Es waren vier.
Vier, okay. Also die sind ja bekannt und die waren auch den Behörden bekannt, aber die gingen dem nicht nach, aber das war eben wegen dieser Verjährung.
Das war wegen der Verjährung, ja. Damals verjährte der Mord, aber man weiß zum Beispiel, dass also einer von den Mördern, das waren ja alles stadtbekannte Berufsverbrecher, also die waren ja mehr im Gefängnis als draußen. Und einer von denen, weiß man, hat ja den Hennhofer ja auch erpresst und der Hennhofer musste immer an den badischen Hof und betteln, damit er eben mal dann also Geld bekommt, damit er diesen Erpresser bezahlen kann. Und also wirklich geheim gehalten war die Sache nicht, weil der Hennhofer ja zum Schluss ein ziemlich höllisches Leben hatte, weil ihn ja alle auf der Straße erkannt haben. Die haben ihn dann also angespuckt und Mörder bezeichnet. Und sogar auf seinem Grabstein ist ja noch über Jahrzehnte hinweg ist ja noch Mörder geschrieben worden. Also das hat sich dann also rumgesprochen, wer eigentlich hinter der ganzen Aktion steckt. Aber ich glaube, dass die Kausalität, also Ursache und Wirkung, da sicherlich eine andere ist. Wie gesagt, ich denke nicht, dass Kaspar Hauser deswegen getötet wurde, weil er tatsächlich der Erbprinz war, sondern weil er eben halt dazu gemacht wurde.
Aber wer waren jetzt die Auftraggeber? Weil die waren ja auch bekannt, oder?
Ja, ja, das war eben halt dann dieser Major Hennenhofer, der war ja damals sozusagen für die Außenpolitik von Badens dann entsprechend dann zuständig. Also wie gesagt, für den Mord, aber die ganze Geschichte mit, also es gab meiner Meinung nach zwei Fraktionen. Also die Fraktion Nummer eins, jene, die aus Kaspar Hauser ja diesen badischen Erbprinzen gemacht haben, die also die ganzen Briefe verschickt haben, die ganze Presse PR gemacht haben. Und wie gesagt, die Macht hätte ein einziger Mann gehabt, das ist ein Rheinländer in Österreich, nicht ganz unbekannt, das wäre dann der Fürst von Metternich gewesen, der damals in Österreich ja zuständig war für die Außenpolitik. Und es gab nämlich, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Aspekt, der aber in der Kaspar-Hauser-Literatur natürlich auch keine Rolle spielt, es gab 1815 die sogenannten Riederverträge. Die Riederverträge bestanden also aus Bayern. Bayern wollte ja also den kurpfälzischen Bereich, also alles, was jetzt da um Mannheim herum liegt, und Österreich blinzelte Richtung Breisgau. Und das Ziel, also wenn man sich das mal durchliest, ich habe auch einen Artikel dazu verfasst, ist ganz lustig, wenn dann die Zähringer denn ausstürben, würde man sich des Landes befleißigen. Ja, das heißt also, man hätte dann Baden auseinandergenommen. Aus dem Grunde wurde dann eben halt dann auch relativ schnell eben halt dann also hier die Hochberglinie dann eingesetzt, weil man ja nicht zerteilt werden wollte. Also das heißt, es waren jetzt also nicht die Verschwörung, also der bösen Sophie, die das halt haben wollte, dass also ihre Nachfahren Baden regieren, sondern es war zum Glück so, dass der Leopold da war, denn ansonsten würde Baden dann nicht mehr bestehen. Und interessant ist an der ganzen Geschichte, wenn man sich die Geschichte Badens hier ansieht, man hat ja dann zum Schluss ja also angebandelt mit Russland und hat ja eingeheiratet dann in den russischen Hof. Und zum Schluss war es dann so, wenn also Österreich oder Bayern dann eben halt dann noch irgendwie Lust hatten auf badisches Territorium, war es dann so, dass dann der Zar von St. Petersburg aus dann halt gedroht hat, Truppen zu schicken. Und damit war man dann aus dem Gröbsten dann raus. Es war ja auch sogar so, dass bei der Reichsgründung war es so, dass man ja wegen Baden vorher in Petersburg angefragt hat, wie Russland denn dazu steht, wenn also Baden ja zum Deutschen Reich mit dazu kommt. Also es gab damals so eine Nordzollunion und eine Südzollunion und genau. Ja, daraus formte sich dann eben halt dann praktisch das Deutsche Reich, also nach dem Krieg gegen Frankreich da 1870, 71.
Jedenfalls, man kann sagen, er war ein Kind seiner Zeit und es gab ja viele Erbstreitigkeiten. Mhm. Und also England und Russland hatten ja auch ihre Kaspar Hausers. Und dann gibt es auch diese ominöse Figur des Lord Stanhope, ein genau. Herzog von Kent, aber völlig verarmter Herzog von Kent. Und da ist also die Frage, wurde der von Metternich geschickt? Das ist ja auch eine äußerst interessante Figur. Irgendwann hat er mal Gast und gesagt, dass Sebastian Kurz die Reinkarnation von Metternich ist. Wer weiß.
Ja, also, gut. Ja. Dann hätte er aber die, ja gut, also Metternich hat ja dann praktisch den ganzen deutschsprachigen Raum.
Ja, aber, und Stanhope war auch ein Kellerkind, ne?
Stanhope war ein Kellerkind, also er hatte einen etwas bizarr exzentrischen Vater, der ihn aus irgendwelchen Gründen heraus, also man sagt, dass Stanhope ja homosexueller Gesinnung war, wenn ich das mal so sagen darf, also er war wohl homosexuell und dass sein Vater halt nicht wollte, dass er dann irgendwie durch die Lande streift, hat ihn also dann deswegen selber über Jahre hinweg gefangen gehalten. Und das eigentlich Interessante ist ja die Stiefschwester von ihm, das war also die Lady Esther Stanhope, die hatte ja einen Palast im Libanon und die war dann die sogenannte Zauberin von Jihun und die war, ja, wie soll man sagen, Schwarzmagierin, der man halt dazu sagt oder nachsagte, dass jetzt eben halt dann also zu irgendwelchen Geistern, Dämonen oder ähnlichem eben halt dann entsprechende Kontakte hatte, die alle möglichen schwarzen Messen fabriziert hat und so. Also der Hintergrund ist eigentlich dann ganz interessant, weil wie gesagt Stanhope selber Kellerkind ist, dann auch mit so einer Stiefschwester, die eben halt dann auch diesem ganzen Okkulten mit Geistern und so ähnlichem halt zu tun hat und er als Mann von Metternich ist dann halt dann losgeschickt worden. Interessant ist übrigens, als der Reitzenstein, also das war ja der höchste bayerische Beamte damals, nachdem der Kaspar Hauser umgebracht worden ist, reiste der Reitzenstein zuerst nach Ansbach, hat sich dann also mit allen Personen unterhalten, die dann in irgendeiner Form mit Kaspar Hauser zu tun hatten und ist dann nach Wien gefahren. Und was meinst du, wen er da getroffen hat?
Keine Ahnung, Wagner, den soll er auch irgendwann mal getroffen haben, ne?
Na, es war eine Person, die ich schon mal hier erwähnt habe. Metternich.
Metternich, wirklich? Oh.
Ja, er ist zu Metternich. Er hat den, also von Karlsruhe fährst du ganz anders nach Wien, ja. Aber er ist wirklich nach Ansbach, also mit seinem Gefolge. Ist er da in Ansbach eben halt dann aufgelaufen, hat dann mit den Leuten dann sich unterhalten und ist dann weiter zu Metternich.
Und warum?
Naja, nein. Gut, wenn er vorher in Ansbach war, wird es wahrscheinlich irgendwie um Kaspar Hauser gegangen sein. Also ich kann mir vorstellen, dass die dann eben mal dann festgestellt haben, okay.
Du meinst
also
jetzt Stanhope, Entschuldigung.
Hier Bayern, naja, also ich stelle mir das so vor, dass der halt hingegangen ist und gesagt hat, ja okay, also ihr habt uns jetzt hier den Kaspar Hauser vor die Nase gesetzt. Ihr wolltet eben halt dann also jetzt hier unseren Thronfolger, den Leopold, hier unschön beseitigen lassen, eben halt durch euren Mann, damit ihr eben halt an die Gebiete kommt, von denen ihr meint, dass ihr euch gehören. Jetzt haben wir ihn halt dann umgebracht. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, schickt ihr uns dann nochmal so einen Kaspar Hauser oder sollen wir in Russland einheiraten? Und dann sieht dann die Sache dann völlig anders aus, ja. Mhm. Ja.
Du hast vorher noch ein bisschen so ein loses Ende. Du hast dieses Remote Viewing von Ramirez, glaube ich, heißt der Mann, erwähnt. Was kam denn da raus?
Oscar Ramirez.
Ja, Oscar Ramirez. Ja. Was hat er denn rausgefunden?
Ja, es gibt also im Wesentlichen eigentlich die eigentliche Quintessenz. Er hat ja zuerst vermutet, dass da irgendein Kind verschüttet worden ist, bis er dann also mitbekommen hat, dass also tatsächlich dann jemand also in irgend so einem dunklen Verlies eben halt dann sitzt. Er hat dann auch seinen Eindruck eben halt dann auch geschildert. Also zu der Zeitachse hat er aber allerdings nichts gesagt. Also ich habe mir den Verlauf dann nochmal angeguckt, aber er hat dann keine Angaben dazu gemacht, wie lange der sich da eben halt dann also befunden hat. Aber er hat also das Szenario eben mal, also er kannte, er, wie gesagt, er ist aus Puerto Rico, ja, also wohnhaft in New York State. Also er kannte die ganze Kaspar Hauser Geschichte nicht und ich habe es auch dem Greg Fortunato, mit dem er ja befreundet ist, also ich kenne Greg Fortunato hier von so einem deutschen Alien Board, in dem ich um 2000 herum war. Da waren wir beide halt mit aktiv und haben einfach den Kontakt beibehalten. Und der Greg Fortunato hat den Oscar eben halt dann in New York aufgrund von UFO und paranormalen Forschungen eben halt dann kennengelernt. Und der macht jetzt Remote Viewing, wobei das bei ihm auch kein klassisches Remote Viewing jetzt in dem Sinne ist, weil einfach seine ganze Familie halt medial begabt ist. Also es ist vergleichbar so mit der Mutter Napoleons. Ja, da ist Puerto Rico dann wieder auch ein ganz zu Korsika wieder ein ganz guter Vergleich, weil es da eben halt dann auch, du hast eine ländliche Struktur und du hast dann eben halt dann, sagen wir mal, Leute, die mediale Fähigkeiten haben, haben dann ganz anderes Standing und da hast du auch keine Angst dann eben halt mit diesen Fähigkeiten eben halt dann, ja, dann zu sagen, sowas wie der bayerische Erlmeier, ja, und aus der Familie kommt dann eben halt dann der Oscar und der hat es dann eben halt dann auch geschildert, der hat dieses Verlies geschildert, übrigens ziemlich genau, er hat also übrigens auch geschildert, dass der da festgeschnallt war an so einem Sattel, an irgendeinem Gürtel oder an irgendeiner Vorrichtung hat also die Lebensverhältnisse da von Kaspar Hauser dann recht gut geschildert.
Das heißt, der hat es eigentlich bestätigt, was also Kaspar Hauser biografisch da festgehalten hat. Er hat auch seine Biografie verfasst, Kaspar Hauser, ne?
Also dann Kaspar Hauser hat daran gearbeitet, die Biografie zu verfassen, nur die,
und das ist so erstaunlich, weil ich meine, der ein paar Jahre davor steht er da auf dem in Nürnberg und mhm. kann nicht einmal kann einen Satz sprechen, aber weiß nicht einmal, was der Satz bedeutet und ein paar Jahre später schreibt er seine Biografie.
Kaspar Hauser war ja nicht geistesgestört. Also er hatte ja keine Störung, ja, er war ja nicht krank, sondern klar, er war ja einfach jemand, der jetzt sagen wir mal sich auf dem Level eines Dreijährigen befunden hat.
Aber das heißt, er hat unglaublich schnell gelernt, ne? Das wollte ich damit sagen.
Ja, also, aber allerdings dann eben halt nur unter dem Daumer, weil der Daumer eben halt ein ausgesprochener Pädagoge war, der wusste, wie muss ich eben halt den Daumer, wie muss ich den Kaspar Hauser eben halt dann anfassen, dass er eben halt dann also Begeisterung fürs Lernen, und das merkt man ja auch richtig, also wenn der Kaspar Hauser etwas nicht gewusst hat, da hat er so voller Stolz gesagt, das muss ich noch lernen, das werde ich noch lernen. Das hörte dann bei seinen ganzen anderen Lehrern, hörte das natürlich dann auf. Ich weiß noch gar nicht mal, ob der von anderen, also damals war es ja auch üblich, dass dann der Zügling dann ja auch gezüchtigt worden ist. Man weiß ja zum Beispiel von dem Meier in Ansbach, dass der ihn ja geschlagen hat. Also das ist ja nicht neu. Und ich meine, wenn du natürlich dann verprügelt wirst und dann eben halt mit so einem Menschenschinder wie mit dem Meier zu tun hast, ist es natürlich klar, dass da keine Entwicklung kommt. Du willst dann nur raus. Ja. Und beim Daumer war es tatsächlich so, der hat sich halt mit ihm hingesetzt. Da stimmte es eben halt dann menschlich. Und dann der Kaspar Hauser fühlte sich bei dem ja auch ausgesprochen wohl. Und der Daumer wusste natürlich auch, welches Lernpensum er eben mal dann geben konnte. Und das ist ja überliefert. Wenn es dem Kaspar Hauser zu viel wurde, dann gab es eben mal dann Schachtelarbeiten. Kaspar Hauser mochte gerne Handwerk, handwerkliche Sachen. Und dann gab es eben mal dann, gab es Schachtelarbeiten oder die sind nachher dann irgendwann mal in den Wald und haben dann den Vögeln dazu gehört oder sind spazieren gegangen oder sowas. Und dann brachte der Daumer wieder ein neues Thema auf, ja, um den Kaspar Hauser wieder zu faszinieren. Und da hat er gesagt, ja, aber da steht noch was in den Büchern, da können wir nochmal nachschauen. Und da sind die dann halt hin. Also man muss halt Kinder motivieren können. Ich meine, ich kann mich dann noch erinnern, meine eigene Schulzeit, wir hatten da eben halt dann so Pauker, die haben sich dann halt dann hingestellt, die haben die ganze Tafel vorgeschrieben, da über eine Dreiviertelstunde. Und wir haben es dann abgeschrieben und das war's, ja. erzeugt keine Sympathien, ja. Auf der anderen Seite gab es eben halt so richtige, so Lehrer, die kamen dann eben halt rein, die konnten dich dann begeistern für ein Thema, ja. Und das habe ich bei meinen Noten ja gemerkt. Das waren ja stellenweise ja Fächer, in denen ich normalerweise gut war, aber komm dann mal an den falschen Lehrer, da sagst du ja dann gleich zwei, drei Stufen ab. Und das ständige Bergauf, Bergab sah man ja an meinen Noten, und das war immer abhängig davon, welchen Lehrer du hast. Und es ist natürlich klar, dass der Hauser bei der Fürsorge von Daumer und bei dem Esprit, den Daumer hatte, natürlich dann abgegangen ist und dann eben halt die größten Lernerfolge gehabt hat. Ja. Mhm. Und das verwundert mich nicht, und dass er dann eben halt nach ein paar Monaten, also er hat ja auch es gab ja verschiedene Abschriften, da merkt man ja dann richtig, also wie er anfängt zuerst kindlich zu schreiben und dann so 2-3 Monate später hat sich wieder am Stil irgendwas verändert und du merkst halt also, dass seine Formulation, also so wie er formuliert hat, ja, dass das auch mit der Zeit immer erwachsener wurde, also da gab es ja 6-7 verschiedene Abschriften, wo man das ja dann entsprechend nachlesen kann. Und das wurde ja dann eigentlich von Zeit zu Zeit ja dann auch immer besser.
Jemand sagt, Tarek hat bestimmt überall nur Einser geschrieben in der Schule. Sowas von nett. Also sowas von nett.
Okay. Ja, wenn du die richtigen Lehrer hast, ja, bei mir war es wie gesagt immer abhängig
von den Lehrern. Dann hatte ich definitiv die falschen Lehrer. Hauser unterschied ja auch nicht zwischen Realität und Träumen. Ja, also ich finde es ja so faszinierend, dieser Bewusstseinszustand, in dem er da war. Wie kam er in den? Ne? Also sicher nicht nur, indem er einfach nur stumpfsinnig 12.
Das war anfänglich, das war aber auch ein relativ großes Stück Arbeit. Das war aber auch, wie gesagt, Gott sei Dank unterm Daumer. Und nicht unter Meier, der wahrscheinlich dann also mit irgendeinem Lineal auf ihn eingeprügelt oder eingeschlagen hätte, um ihn dann also hier den Unterschied darzustellen. Es war halt so, dass der Daumer eben halt dann verschiedene Versuche gemacht hat, dass er eben halt dann Personen, die von denen er halt gemeint hat, der Kaspar Hauser erträumt hat, die hat er dann eingeladen und die waren eben halt zu der Zeit eben halt nicht in Nürnberg, ja. Es war dann zum Beispiel ja auch die Ehefrau vom Bürgermeister Binder, von der hat er einmal geträumt und Daumer hat dann also die Dame dann eingeladen, die hat gesagt, lieber Kasper, ist ja schön, dass du von mir träumst, aber zu der Zeit war ich eben halt bei meiner Schwester. Und da war ich nicht in Nürnberg. Und so hat man dem Kaspar Hauser eben halt also nach und nach beigebracht, den Unterschied zu sehen, also zwischen dem, was er träumt, und eben halt also dem realen Tagesgeschehen, wobei man natürlich dann eben halt sich da Vermischungsmuster ja natürlich auch ergeben, weil man ja stellenweise auch reales Tagesgeschehen dann eben halt dann auch nachträumt oder eben halt seine Erinnerungen ja dann da alles so in diesem Bereich, ja, wo ihn die Frau dann als Gottfried angesprochen hat, beziehungsweise dieses hochherrschaftliche Ambiente, das hat er ja auch immer wieder und zwar immer im gleichen Ablaufsszenario. Und da ist es natürlich dann so, dass das wahrscheinlich tatsächlich auch reale Erinnerungen zurückgeht aus seiner Kinderzeit.
Ja, Trust No One schreibt, er wurde unter Drogen ruhig gestellt. Ich nehme an, er meint nicht mich, sondern Kaspar Hauser. Und ja, also man vermutet ja, dass man ihm Opium verabreicht hat. In kleinsten Dosen, die es dann sofort, ja, und das hat auch sofort, ja, geschmeckt. Also auch nur ein Tropfen irgendeiner fremden Substanz in seinem Wasser. Also er hat ja am Anfang sich geweigert, irgendwas anderes zu sich zu nehmen als Wasser und Brot. Auch das ist interessant. Also offenbar hat er sehr lange nur davon gelebt. Also auch wenn deine Hausärztin das jetzt sich so überhaupt nicht vorstellen kann. Ich meine, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber er, ihm ist ja,
das wissen wir nicht. Ja, ja. Das wissen wir nicht. Über die Zeitachse kann man absolut gar nichts sagen. Das ist halt.
Aber er hat ja bei allem, also sobald er irgendwas anderes bekommen hat als Wasser und Brot, hat er sofort Durchfall, Übelkeit, Halluzinationen, Schweißausbrüche und sonstige Dinge. Aber das
kann man
auch durch
Hypnose. Durch Hypnose kann man solche Effekte
durchaus
erzielen.
Stimmt.
Also es gibt zwei Bücher aus der Kaspar-Hauser-Forschung, aber die habe ich mir jetzt hier leider nicht separiert. Aber ich kann das nachtragen. Es gibt einen Autor, der sich darauf spezialisiert hat. Dafür wird er natürlich von den ganzen anderen Hauserianern ja angefeindet. Ja, um Gottes Willen, da Hypnose passt da doch nicht rein. Und der argumentiert da in der Hinsicht dann eben halt auch ganz ähnlich, weil im Gegensatz zu den anderen Hauserianern ist er einfach zu Ärzten gegangen. Ja, und hat gesagt, ja, das und das hat sich da abgespielt. Wie ist das erklärbar? Und da haben die gesagt, es geht nicht. Skorbut, Zahnausfall, alleine schon, dass er in 12 Jahren in einem völlig verdunkelten Raum, also kein Vitamin D. Also wie soll der da überlebt haben? Also muss die Zeit, dass er in diesem Gefängnis war, steht gar nicht mal so unter, steht nicht in Frage, sondern die Frage ist, wie lange er dort war und dass man da mit der Hypnose da entsprechend natürlich dann solche Zeiträume ja multiplizieren kann, dass dann aus 3, 4, 5 Monaten dann plötzlich 12 Jahre werden, das kann man natürlich dann eben halt auch, man kann ja auch dann entsprechende Gedächtnisinhalte ja auch löschen. Das hat ja dieser Hauserian auch recht gut dargestellt, eben halt dann von verschiedenen Feldversuchen, wo das dann gemacht worden ist. Wir kennen das ja auch aus der Entführungsforschung, wenn du da jemanden wie David Jacobs, der ist völlig egal, ob du jemals einen UFO gesehen hast oder nicht, wenn der dich unter Hypnose versetzt, bist du mindestens 10-mal entführt worden. Ja.
Oder überhaupt ein Hybrider, also, ja. Oder du befreundet
oder mit einem Hybrid. Oder whatever, ja. Also mit Hypnose kannst du dann sehr gut auf das menschliche, auf den menschlichen Geist dann einwirken und es steht, wie gesagt, also mal diese Rötel in Schloss Beugen, also mal diese Rötelzeichnung entdeckt. Dann im, ich glaube, das war, nennt sich Schloss Pilsen, hat man ja dann auch so eine Figur entsprechend gefunden, also so ein Holzpferd, das dem Kaspar Hauser dann eben halt dann wohl gehört hat. Aber die Frage ist, wie gesagt, wie lange diese Pilsach, das war Schloss Pilsach, wo also dieses Pferd dann entdeckt worden ist bei Umbauarbeiten, wo auch, sagen wir mal, das gesamte Ambiente dann eben halt dann auch konform gegangen ist mit dem, was Kaspar Hauser da beschrieben hat. Aber der Gedanke, dass er, wie gesagt, 12 Jahre lang einfach nur im Kerker gehalten worden ist, ist, denke ich mal, aus medizinischer Sicht heraus, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wohl eher unrealistisch.
Naja, natürlich, ich meine, es ist auf jeden Fall irre, ne? Also, und ich meine, es kommt natürlich darauf an, welches Brot, aber nachdem er ja nichts anderes vertragen hat, naja gut, oder es war halt wirklich Hypnose, keine Ahnung. Ich meine, dass man jetzt Zeiträume dehnen kann, wusste ich noch nicht, aber ja, mit Hypnose gehen viele seltsame Dinge, warum nicht auch das? Ich meine, ein Gedanke, den ich auch recht interessant finde, ist, landete Kaspar Hauser vielleicht in Einzelhaft, weil er den anderen so unheimlich war? So in Richtung Wechselbalg, ne?
Ja, das war ein Artikel, den ich mal verfasst habe. Ich habe da bei mir auf dem Blog ja mal spekuliert, was könnte der eigentliche Grund gewesen sein. Ich habe mir mal überlegt, also bei dem Uri Geller fing es ungefähr mit 3 bis 4 Jahren an, wo er schon, sagen wir mal, ab absehbar war, dass er über entsprechende Talente wohl verfügte. Bei der Hildegard von Bingen, die ja auch medial veranlagt war, fing das Ganze auch mit 3-4 Jahren an, also bei denen halt dann auch mit den obligatorischen Lichterscheinungen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es also tatsächlich irgendwo einen Gottfried gegeben hat, der hochherrschaftlich, in einem hochherrschaftlichen Ambiente eben halt dann aufgewachsen ist. Nur den Eltern ist irgendwann mal aufgefallen, dass ihr Gottfried eben halt über Fähigkeiten verfügt, die etwas merkwürdig sind. Und damals war er eben halt, ja, große Teile eben halt dann sehr religiös und nicht unbedingt sehr aufgeklärt und haben wahrscheinlich vernommen, ja, oder angenommen, das käme eben halt dann jetzt von, also nicht von Gott gegeben, sondern eben halt dann irgendwo, seien das also böse Kräfte am Werk, die ihn eben halt dann also zu solchen Fähigkeiten dann befähigen, und da wäre es dann vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dass man ihn einfach eingesperrt hat, weil er ihnen einfach unheimlich war. Ja, und deswegen halt auch meine Frage, ob denn also diese beigemengten Gewürze, weil ich habe da mal nachrecherchiert, aber ich komme dann immer nur auf irgendwelche Webseiten von Bäckern, ob Kümmel, Koriander, Anis und Fenchel in der Vergangenheit vielleicht irgendwie zur Hexenabwehr verwendet worden sind. Ich meine, ich weiß es ja nicht, also was da in der tiefen Mythologie des Mittelalters oder so
also Kümmel hilft gegen Blähungen, vielleicht auch gegen Hexen, ich weiß es nicht.
Ja, man hat ja verschiedenste Substanzen ja auch hergenommen, also beispielsweise gegen die Trut oder beispielsweise ja gegen alle möglichen Gestalten, die man sich damals halt nicht erklären konnte, gab es ja immer ein Hilfsmittelchen, und ich könnte mir vorstellen, dass man ihn deswegen mit Kümmel, Koriander und Anis und Fenchel gefüttert hat, weil das dann also irgendwo aus der Mythologie hervorgeht, dass man damit eben halt dann jetzt hier sinistere, satanische Kräfte eben halt dann also irgendwie ja selektieren kann oder bekämpfen kann oder niederhalten kann oder ähnliches. Ja, es ist ja übrigens auch interessant, dass Kaspar Hauser, als er ja entdeckt wurde, er ist ja dann so also komplett gefilzt worden, da gab es ja, also er hatte ja Unmengen von religiösen Traktaten mit sich, Kruzifix und Rosenkranz und ähnliches, und da war ja auch Glimmersand, und ich habe auch da recherchiert, aber ich komme da irgendwie nicht weiter, ob Glimmersand in irgendeiner Form tatsächlich zur Abwehr von Dämonen, zur Abwehr von irgendwelchen unerwünschten Wesen oder vielleicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, zumindest irgendwie in dem Bereich angewendet wird. Also vielleicht weiß ja einer der Zuhörer, der sich mit sowas beschäftigt, ob Glimmersand in irgendeiner Form jemals angewendet worden ist, um jetzt hier das Böse eben mal dann abzuhalten oder, sagen wir mal, entsprechende Fähigkeiten eben mal dann also nicht sich entfalten zu lassen oder ähnliches.
Ja, also wenn es er weiß, dann wahrscheinlich die Hörer dieser Sendung. Also vielleicht kriegt er noch ein Mail.
Ja. Also wie gesagt, ich stelle das wirklich als Frage, und wer mir das beantworten kann, also kann sich also entweder dann an den Tarek über CropFM wenden oder mir halt ein Mail schicken, ja. Also greyhunter@greyhunter.de. Ich wüsste das also wirklich gerne, weil ich glaube nämlich nicht, dass dieser Glimmersand rein zufällig da drin war, und ich glaube auch nicht, dass die rein zufällig ihm dieses Brot gebacken haben, weil ich habe es ja schon erwähnt, also so ein Brot ist in Nürnberg, in der Region oder auch sonst nirgendwo im Königreich in dieser Konstellation, da waren immer mehr Gewürze mit dabei, tatsächlich angeboten worden. Also die müssen aus irgendeinem Grunde haben, die für ihn dieses spezielle Brot gebacken. Das ist Fakt, also das weiß man. Das geht eben halt aus einer Untersuchung hervor. Die Frage ist, warum? Ja, das will ich halt wissen.
Verstehe ich. Und ich meine, offenbar war das ja seine Gefangenschaft, das war ja doch eine ziemlich aufwendige Aktion, weil man hat ihm ja zum Beispiel das Essen immer dann gebracht, wenn er schlief. Und man hat ihn eben auch oft, also er nannte das dann irgendwie so ein beißendes Wasser, glaube ich, hat er das genannt.
Ein garstiges Wasser,
genau. Garstig war überhaupt eines seiner Lieblingswörter. Und das hat man ihm dann gebracht, und dann ist er also natürlich sofort eingeschlafen, weil er natürlich auf alles extremst reagiert hat, und ja, keine Ahnung, was dann passiert ist, während er da geschlafen hat, aber
Die Fingernägel sind eben gereinigt worden, genau. Da hatte er dann so eine Art Nachttopf, der dann also in die Erde eingelassen war, der wurde dann gewechselt, er bekam also stellenweise dann auch neue Kleidung, aber er hing dann immer an diesem komischen Geschirr dann fest, also er konnte sich daraus dann da nicht befreien, und er sah auch diesen merkwürdigen Mann nicht, der da auftauchte. Es war ja erst zum Schluss, also kurz bevor er dann nach Nürnberg gebracht worden ist, tauchte der Mann auf, setzte dann eben halt einen Schemel vor ihn hin, legte Papier aus, nahm seine Hände und da war auch ein Stift mit dabei und schrieb ihm eben halt den Namen Kaspar Hauser vor. Und das wiederholte der halt immer wieder und als er dann also bei der Polizei war und er dann also ausgefragt wurde, ob er sich dann also welchem Handwerk er nachgeht und welchen Standes er ist, kam dann einer der Polizisten dann eben halt auf den Gedanken, ihm einen Bleistift zu geben und dann fing er an, Kaspar Hauser zu schreiben.
Warum eigentlich Kaspar Hauser?
Kaspar, Jasper, mein Französisch ist natürlich jetzt wieder nicht so toll. Also Kaspar steht für Gaspar und hängt damit zusammen, dass ja die Stephanie Beauharnais einen Lieblingsonkel hatte, der hieß Kaspar und das Kind sollte eigentlich Kaspar Hauser heißen, also nicht Kaspar Hauser heißen, sondern Kaspar. Damit erklärt sich dann schon mal der Name, also nicht Kaspar, sondern Gaspar. Und das Hauser, also damals war jemand, der im Haus festhing. Also es war damals so mundartlich halt so, ob aufgrund von Behinderung oder aufgrund seiner Arbeit, also jemand, der halt ständig dann so ein Stubenhocker halt war, der hieß halt Hauser. Und beim Kaspar Hauser ergab es sich dann eben halt dann zum einen mal durch den Namen seiner den Namen, den man ihm ja geben wollte, also wenn er tatsächlich dann so der Erbprinz gewesen ist und zum anderen eben halt dann also durch seine Gefangenschaft.
Ja. Irgendwo habe ich dann auch gelesen, oder war das nicht bei Feuerbach, dass er einmal auf den jungen Goethe getroffen sein soll? Oder war das bei dir gelesen? Ich weiß nicht mehr genau.
Der ist auf den Wagner getroffen.
Wagner.
Wagner, ja. Also Goethe war da schon tot. Ja. Aber der Wagner, sagen wir mal, die waren beide im gleichen Raum. Interessanter war jetzt sicherlich das Treffen mit Ludwig I., dem damaligen König, weil Hauser stand ja eben halt dann auch unter Polizeischutz. Also nach dem ersten vollzogenen Attentat, aber das wollte er so nicht mehr haben, weil die Polizisten da halt dann ihn in seine Bewegungsfreiheit einschränkten. Und als er dann nach Ansbach gegangen ist, hat er sich ja also dem Lord Stanhope zur Erziehung eben halt dann angetragen. Und da in Ansbach hörte dann also jede Bewachung dann auf, was natürlich dann auch dann zur Ermordung von Kaspar Hauser dann führte.
Also Stanhope ist ja, vielleicht sollte man über diese Figur noch ein bisschen was sagen. Also er tauchte eigentlich am selben Tag auf, als der erste Mordversuch an Hauser begangen wurde.
Also in einem Wirtshaus zum wilden Mann.
Ja, interessant.
Das heißt, der wilde Mann, der versuchte, Kaspar Hauser umzubringen, und dann haben wir hier wieder einen wilden Mann. Was allerdings vom Status her also weit unter seinem Niveau war, weil das also wohl irgendwie eine Absteige war, wo so ziemlich jeder dort unterkam. Also Fuhrmänner, Handwerker, Gesellen, also auf jeden Fall nichts für eine Lordschaft. Vielleicht hatte da den Attentäter ja getroffen, man weiß es nicht, kann man ja nicht ausschließen. Er tauchte dann eben halt dann im Leben von Kaspar Hauser auf bei einer Veranstaltung, die der Bürgermeister Binder, der Nürnberger Bürgermeister Binder, das war wohl ein Ball oder auf jeden Fall ein gesellschaftliches Ereignis, und da lernten sich die beiden kennen. Und der Stanhope war sehr vom Kaspar Hauser angetan, der Kaspar Hauser sehr vom Stanhope, und Stanhope hat ihn dann halt dann also verwöhnt. Wobei man natürlich dann sagen muss, dass also die entsprechenden Geschenke und die musste er ja abgeben. Also das heißt, was Stanhope ihm da mitgebracht hat, das musste er dem Gottlieb von Tucher ja dann abgeben, was dann immer ein ziemliches Drama gegeben hat. Und außerdem hat sich ja dann der Tucher, das ist übrigens der den Hauser ja immer gezwungen hat, zu irgendwelchen Gewässern, also irgendwelche Gewässer zu queren mit so einem kleinen Bötchen, der hat sich vor allem daran gestört. Und das wird ja, also in den Filmen wird das ja als Homosexualität eben halt dann von Stanhope eben mal dargestellt. Daraus sehe ich in den Berichten eigentlich nichts. Stanhope hat Hauser einfach menschlich behandelt. Ja, das heißt, die sind dann eben halt dann, er hat ihn nicht gedemütigt, er hat nicht irgendwelche Lektionen in Latein von ihm halt dann verlangt, er hat nicht gewissen Benimm verlangt, sondern Stanhope hat ihn eben halt dann beschenkt, und die sind dann eben, hat ihm also dann natürlich dann auch befragt, zu seiner Geschichte und er hat ja auch dann, es gab ja einen umfangreichen Briefwechsel, wo Kaspar Hauser dann entsprechend ja, geschildert hat, woran er sich dann eben halt dann noch erinnern kann. Stanhope hat ja auch eine Summe von 500 Gulden ja ausgesetzt, also zur Ergreifung des Attentäters, der versucht hat, Kaspar Hauser dann umzubringen. Das Geld ist auch auszahlbar, wenn irgendjemand Informationen eben halt dann zu Kaspar Hauser dann geben konnte. Und unangenehm wurde die ganze Geschichte eigentlich erst, nachdem Kaspar Hauser verstorben war. Das heißt, also der Kontakt zu Stanhope brach ab. Also Stanhope hatte Hauser ja angeboten, dann zu ihm nach England dann zu gehen, also auf seinen Herrensitz. Und da war es aber dann so, dass der Stanhope, nachdem Kaspar Hauser verstorben war, zu den einzelnen Zeugen, die Kaspar Hauser in der ersten Zeit gesehen haben, also 1828, und das kann man ganz gut in den Berichten lesen, die da Hermann Pies da veröffentlicht hat, dass ja, da wohl Geld geflossen ist. Das heißt also, dass dann zum Beispiel die beiden Handwerker, die dann so anfänglich ja doch geschildert haben, dass der Kaspar Hauser so schwankte und dann eigentlich nur das nachsprach, was sie ihm vorgaben und dass sie ihn dann halt zur Polizei gebracht haben. Die Handwerker behaupteten dann ja, also sie hätten sich dann mit ihm unterhalten und da wäre es dann auch um den türkisch-griechischen Krieg, um den türkisch-russischen Krieg gegangen und dann, es sei also von Regensburg gekommen und sowas. Und das ist dann eigentlich dann recht interessant, weil das der Hermann Pies dann eben halt dann so nebeneinander legt. Das heißt also, die Aussage 1828, damals vereidigt, unter Eid eben halt, und dann nach dem Besuch von Stanhope, und man muss da, glaube ich, nicht sehr naiv sein, um zu wissen, wieso es dann zur Veränderung eben halt dann in diesen Zeugenaussagen dann gekommen ist. Und das ging dann auch bis zum Stallmeister von diesem Rittmeister Friedrich von Wessenig, der ja einen Stallmeister hatte. Und der hat sich dann also angeblich über Stunden mit dem Kaspar Hauser unterhalten. Und der konnte dann angeblich fließend reden, was natürlich dann im totalen Gegensatz zu dem Stand, was er ja 1828 zu Protokoll gegeben hat. Also 1828
okay.
Ist alles wirklich, ja, deswegen meine ich ja, also wer in die Kaspar Hauser Thematik einsteigen will, vergesst die ganzen Hauserianer, kauft euch die Bücher von Hermann Pies und dann Kaspar Hauser, Kind von Europa. Also es ist die absolut beste Möglichkeit, in die Kaspar Hauser Thematik eben mal damit reinzukommen, weil du da einfach die Daten siehst, du siehst die Dokumente und du siehst halt, was die Leute zu welcher Zeit eben mal gesagt haben. Und ich brauche auch niemanden, der mir dann erzählt, dass eine Seiteneinsteigerin wie die Hochberg da 4 Zehlinge umgebracht hat, einfach so aus dem FF heraus, was totaler Quark ist, sondern da wird es dann eben halt, da geht es halt wirklich um die Fakten. Was steckt dahinter? Was ist behördlich fixiert, was hat Feuerbach untersucht, welche Ergebnisse hat dann eben halt dann auch Daumer gehabt. Das sind halt wirklich die harten Fakten. Und ich denke mir, ja, vielleicht mache ich es ja mal, die ganze Hauser-Geschichte mal komplett neu aufzudrehen, vor allem eben halt dann auch zu schauen, wo denn die ganzen anonymen Briefe sind. Ja, die sind ja verschickt worden, ich hatte es ja schon mal erwähnt, im gesamten deutschsprachigen Raum und die ganze Presseaktion da gemacht hat. Da wäre es doch mal ganz interessant, einfach mal so ein paar nach diesen Briefen zu recherchieren. Wird aber natürlich nicht gemacht. Ich kenne nicht eine einzige Abschrift von so einem anonymen Brief. Hm?
Interessant. Also ja. Wer hier anrufen möchte und vielleicht ein paar eigene Fragen stellen möchte, es kam vielleicht die Frage von Mimi, ob Kaspar Hauser religiös sei. Nein, das war er eigentlich überhaupt nicht. Also er konnte damit eigentlich überhaupt nichts anfangen. Mhm. Aber Skype-Leitung ist natürlich offen, einfach User Crop FM anrufen, beziehungsweise auf der Startseite findet man das blaue Skype-Symbol, einfach draufklicken, den Player ausschalten, nicht vergessen und ja, idealerweise vielleicht vorher mal kurz einen Test machen, ob Skype funktioniert, sonst merken wir es dann halt live auf Sendung und dann könnt ihr sehr gerne hier all die Fragen stellen, auf die ich jetzt nicht komme oder die euch eben einfach unter den Nägeln brennen. Hausers Behandlung auf Wikipedia ist ja auch irgendwo ein bisschen, naja, oberflächlich oder ich weiß nicht, wie man sagen soll. Also dort wird ja die Theorie vertreten, dass es sich die Wunden selbst zugefügt hätte. Ja, ich glaube auch aus dem heraus, weil woher sollte er denn wissen, dass er dann umgeht. Also und er kann. Das ist halt wieder so dieses Ding. Wenn was nicht sein kann, kann es halt nicht sein und daher muss es dann irgendeine profane Erklärung geben.
Das ist eindeutig falsch. Also wie gesagt, ich kann da nur auf meine Literaturempfehlung von Hermann Pies zurückverweisen, weil da natürlich auch die ganzen ärztlichen Protokolle stehen. Ja, also das mit der Selbstverwundung ist totaler Quatsch, weil das ging weder vom Winkel noch von der Kraftanstrengung und vor allem muss das ja ein Linkshänder gewesen sein. Ich bin mir da nicht mal ganz sicher, war Hermann. Nee, ich glaube, der Kaspar Hauser war Rechtshänder, genau. Der Mörder muss ein Linkshänder gewesen sein. Das heißt also, aufgrund des Winkels hätte die Tatwaffe niemals mit dieser Gewalt eben halt so tief dann eindringen können, weil er dann also den Dolch völlig anders gehalten haben hätte sollen. Und es gibt dann eben halt dann auch noch entsprechende Ausführungen dann auch in dem Buch, in welchem Winkel, welche Kraftanstrengung man da gebraucht hätte, um sich so eine Wunde zuzufügen. Und tatsächlich war es ja so, also bei Ansbach war es zum Beispiel auch klar, dass dann, es war ja dann ein lilafarbener Beutel da, in dem also angeblich die Informationen über Kaspar Hausers Eltern vorliegen sollten. Und der Unbekannte hat den Beutel halt fallen lassen. Kaspar Hauser hat sich dann danach gebückt und in diese Bewegung hinein wurde dann dieser Dolch gestoßen. Ja, und also es waren Untersuchungen von drei Ärzten und alle drei haben geschrieben, dass das ein Selbstverschulden völlig unmöglich war. Es wird natürlich bei Wikipedia behauptet, aber was mir bei Wikipedia behauptet wird, interessiert mich nicht, weil aus den zeitgenössischen Protokollen geht das Gegenteil hervor. Wenn ich unterscheiden muss zwischen den Angaben zwischen einem Arzt und jemandem, der auf Wikipedia schreibt, anonym, dann denke ich mir, beziehe ich mich lieber auf den Arzt, als dass ich dann irgendjemanden glaube, der, bei dem ich noch nicht mal weiß, wie lange sich der mit der Hauser-Thematik dann beschäftigt hat und sogar auch die Originaldokumente dann auch gelesen hat.
Ja, wo der Schwanz aber mit dem Hund wedelt, weil eben Dinge dann kolportiert werden, weil sie ja nur so sein können. Ne? Also er kann ja nur davon gewusst haben, dass er ein Anschlag auf ihn verübt werden wird, weil er es dann eben selbst gemacht hat, weil Intuition gibt es eben nicht.
Ja, die ganzen anderen Zeugen beispielsweise, die ganzen anderen Zeugen spielen ja auch gar keine Rolle. Also man sah ja jemanden bei Daumer, also bei dem ersten Attentatsversuch, gab es jemanden, der also auch beobachtet hat, dass einer rausgelaufen ist. Ja, an einer anderen Stelle hat sich der eben halt dann also seine blutigen Hände dann gewaschen. Also man muss ja sagen, also damals gab es ja nicht diesen Massentourismus, den wir früher ja noch hatten, jetzt momentan ja nicht, aber den wir früher halt hatten in Nürnberg. Dass man
was für ein Satz, den Massentourismus, den wir früher mal hatten.
Den wir früher mal hatten, diesen Massentourismus. Und damals war es so, dass Ortsfremde einfach auffallen und vor allem, wenn die dann eben mal schick sind, und er war, also der Mörder muss ja eine massive Gestalt gewesen sein, ja, also sehr kräftig, sehr groß, absolut dunkel angezogen, also er ist dann in diesen mehr bürgerlichen Kreisen halt aufgefallen, also er sah aus wie jemand aus dem Adelstand, aber ja, wie gesagt, wie Badens Mann fürs Grobe, ja. Also eben halt, also wirklich aufgrund der Kleidung passte der schon gar nicht da in dieses bürgerliche Milieu mit hinein. Oder in dieses kleinbürgerliche Milieu ist er dann schon aufgrund seiner Statur, aufgrund seiner Größe aufgefallen und entspricht eben halt dann auch den Zeugenaussagen. Es gibt ja 5, 6 Zeugenaussagen alleine für die Daumer-Geschichte. Bei diesem Anfall, bei diesem Überfall, also bei dem Mord in Ansbach sind es ja noch mehr. Ja, das wird ja alles, das ist ja, diese ganzen Zeugenaussagen liegen ja alle vor. Ja, das heißt also, es ist totaler Quatsch, was da behauptet wird, aber es hängt damit zusammen, dass die Leute einfach nicht die Dokumente aus der damaligen Zeit studieren. Ja, ich kann nur noch mal sagen, also ich hier den Professor Hermann Pies lesen und dann erst was bei Wikipedia schreiben.
Durch Glimmersand wollte man ihn in Trance halten, schreibt da jemand. Und er gibt auch eine Quelle an, was Glimmersand im Okkulten zu tun hat.
Oh ja, oh
kannst
ja.
Kannst du da dann im Chat dann nachher nachlesen.
Das klicke ich dann an. Vielen Dank dafür.
Ja, also in der Chataufzeichnung sind die Links nicht klickbar mit Absicht, aber musst halt rauskopieren und dann.
Aber man kann es kopieren. Ja, nee, das mache ich dann heute gleich nach der Sendung.
Und ja, was ich auch recht interessant finde, ist also Feuerbach diskutiert den Fall Kaspar Hauser ja dann auch aus einer rechtlichen Sicht, ne? Was ja auch nicht so uninteressant ist, ne? Also ich kriege da auch aus der Diskussion von Feuerbach in seinem Buch ein bisschen den Eindruck, dass man sich da damals noch nicht so viel Gedanken darum gemacht hat, ob das jetzt weiß Gott was für ein Verbrechen ist, wenn man jemanden da irgendwo als Kind einsperrt oder so. Also so kommt es mir irgendwie vor. Und Ich meine, so ganz allgemein, es...
Nee, also der Feuerbach gibt sogar die Paragraphen an, in welchen sich das bewegt, also gegen welche bayerischen Gesetze und Paragraphen da verstoßen worden ist. Ja. Also wie gesagt, ich kenne das, ich habe ja die Bücher vom Feuerbach, aber ich denke mir, wenn die es also in dieser digitalisierten Ausführung, wie ich es auch bei mir verlinkt habe, ich habe mir das ja nicht angehört, aber ich habe es verlinkt, weil ich ja das gebundene Buch habe, da müsste es ja genauso sein. Also da werden die einzelnen Paragraphen eben mal dann aufgeführt, gegen die da verstoßen worden ist, bei denen, die jetzt den Hauser da gefangen gehalten haben. Wobei also das Buch, als es damals erschien, da gab es ja noch den Mord ja noch nicht. Ich glaube, da gab es noch nicht mal das Attentat.
Achso, als das Buch von, ja natürlich, ja.
Klar, ja, genau, hat er das noch war also gelebt, auf jeden Fall noch vor dem Attentat.
Mhm. Ja. Ich meine, ein bisschen drängt sich da für mich schon auch der Vergleich irgendwo MK Ultra. Weißt du, was ich meine? Also
ja,
war Kaspar Hauser ein Experiment, ein frühes Experiment?
Ich kann, das MK Ultra hieß früher anders, das hieß Leonardus Cornelius van der Falk. So hieß damals das MK Ultra.
Erläutere.
dazu müssen wir, das ist natürlich ein anderes Gebiet, aber ich fand die ganze Sache an sich ganz interessant. Es ist so, es gibt zwei sehr merkwürdige Gestalten, die sich lange Zeit in Bayern aufgehalten haben, allerdings dann aber auch im Rheinland. Und der eine ist ein Niederländer, also das war eben halt dann der Herr van der Falk. Und die andere, seine Begleitung, das war eine Dame, das ist die sogenannte Dunkelgräfin, die kannte keiner. Also die war immer verschleiert und keiner wusste, wer sie ist. Die Spekulationen gingen eben halt dann darin, dass sie also die Marie-Therese Charlotte ist, also die Tochter von der guillotinierten Marie-Antoinette. Und der Zusammenhang an sich ergab sich an sich durch eine Untersuchung vom Feuerbach. Das heißt also, ihm ist aufgefallen, dass in Bayern zwei Personen anonym herumreisen, irgendetwas tun. Also man muss das verstehen. In der damaligen Zeit war es eben halt dann so, du hattest halt verschiedene Leute mit Spezialaufträgen, die dann losgeschickt worden sind. Also Steinhoff beispielsweise wurde von Metternich losgeschickt, wenn irgendetwas zu klären war. Das heißt also, man verschickte die Briefe nicht einfach so durch den Postillon, sondern gab sie eben als Vertrauten damit, die dann durch die Lande zogen und dann eben halt die vertraulich die Informationen überbrachten und dann eigentlich die Verhandlungen geführt haben. Und in genau dem gleichen Milieu bewegte sich dann eben halt dann dieser Herr van der Falk mit dieser einen Frau. Und die beiden bewegten sich erstaunlich lange in Bayern und kurioserweise nicht unweit den Szenarien, die wir heute von Kaspar Hauser kennen. Und es gab, wie gesagt, eine Anfrage von Feuerbach und das Interessante ist, die lebten damals also in Sachsen-Hildburghausen. Ich glaube, Hildburghausen gehört aber heute zu Thüringen. Aber damals war es eben halt noch Sachsen-Hildburghausen, also als eigenständiges Fürstentum. Und die dortige Herzogin, die Charlotte, hatte die beiden also protegiert. Das heißt, der Feuerbach wollte halt wissen, was das für zwei sind und bekam diplomatisch so eine auf die Pfoten, wie man es in der damaligen Zeit gar nicht gewöhnt war. Das heißt, normalerweise ist es halt so, dass man also verklausuliert eben mal sagt, nein, also ihre Bemühungen können wir leider nicht unterstützen. So, da war es also im Wesentlichen wirklich eine sehr harsche, an sich eine völlig undiplomatische Art und Weise. Es gab sogar noch eine Note, die nach München ging, dass man also hier in den Feuerbach dann eben halt an seiner weiteren Forschung dann entsprechend zurückhalten soll. Die Anfrage von Feuerbach war am 18. Dezember 1832. Der Tod erfolgte von ihm am 29. Mai 1833, wobei er also den Eindruck hatte, vergiftet zu werden, beziehungsweise wollte dann obduziert werden, der Feuerbach, aber er ist tatsächlich obduziert worden. Allerdings sind dann die Obduktionsunterlagen eben mal dann spurlos verschwunden. Es ist allerdings so, dass durch Sohn und durch die verschiedenen Urenkel überliefert sich das Bild ergibt, dass der Feuerbach wohl im Vorfeld, also als er mit der Kaspar Hauser Geschichte dann eben mal beschäftigt war, schon bedroht worden ist und dass ihm jemand also ans Leben wollte und dass also sein Tod nicht ganz zufällig war. Also offiziell In den Unterlagen stand dann drin, es sei ein Schlaganfall gewesen. Inoffiziell war es aber so, dass er also vorher bedroht worden ist, dass er wusste, dass man jemands Leben will, dass er auch entsprechende Aussagen im Familienkreis gemacht hat und dass er, als er praktisch dann im Sterben lag, auf den Zettel geschrieben hat, also schreiben konnte er noch, dass er obduziert werden möchte. Ja, das war schon sehr merkwürdig. Ob das jetzt mit den Vorgängen, also dieser merkwürdige Van der Valk, der hat sich ja auch relativ lange im Schloss Eishausen aufgehalten, wo in dem Buch, das ich gelesen habe, besonders das Kellerverlies hervorgehoben worden ist. Ich weiß nicht, ob da eine Analogie zum Kaspar Hauser bestand oder nicht, aber auf jeden Fall hieß es, da hätte man gut jemanden verstecken können. Und ja, auf jeden Fall, es gibt gewisse Parallelen. Also der Van der Valk hatte einen Kammerdiener und der hieß Scharre. Und da ist spekuliert worden, ob das ein Schweizer ist oder nicht. Und dieser Scharre taucht, der Name Scharre taucht nochmal auf. Es gab nämlich in Nürnberg einen Kaufmann namens Scharre und der bemühte sich also aufdringlich oft um die Nähe zu Kaspar Hauser. Also er ging sogar dem Kaspar Hauser schon auf den Senkel. Also durch seine
Anforderung,
er wollte. Also er wollte halt auf jeden Fall, suchte er den Kontakt. Ob das jetzt ein Zusammenhang besteht zwischen diesem Kammerdiener und zwischen diesem Kaufmann, ob also da die womöglich irgendwie miteinander verwandt waren und letztlich beide für Van der Valk gearbeitet haben, weiß ich nicht. Was ich allerdings weiß ist, und es gibt da in der Dunkelgraf-Biografien gibt es eigentlich ganz interessante Hinweise, womit sich dieser Van der Valk eigentlich beschäftigt hat. Die Hälfte, also er hat ja eine riesige Bibliothek, ja, also beneidenswert, also wesentlich größer als das, was ich hier habe. Und da beschäftigte er sich eben halt dann also weitgehend mit Hypnose. Also die Hälfte der Bücher waren über Hypnose, wo er dann auch entsprechend, also er war kein passiver Leser, er war jetzt also nicht so, dass er nur Informationen gesammelt hat. Er hat ja auch noch zusätzlich reingeschrieben, nein, das stimmt nicht, das muss man so machen. Also das heißt, er war ein Praktiker. Also zweifelsfrei, was Hypnose anbetrifft, war er Praktiker. Und das andere war eben halt dann alles, was in irgendeiner Form mit Okkulten zu tun hat, also von Atlantis bis hin zu Ägypten, Satanismus, alles, was man sich halt vorstellen kann. Und ist natürlich dann die Frage, ob er nicht in irgendeiner Form mit dem Kaspar Hauser eben halt dann auch in Verbindung stand. Er wäre also dann eigentlich derjenige gewesen, der das absolute Ass gewesen wäre, wenn es um Hypnose geht. Ja, und ist natürlich dann die Frage, ob da irgendwelche Verbindungen bestehen. Ich bin gerade dabei, mich so in diese Dunkelgraf, Dunkelgräfin-Thematik mit einzulesen, wobei die natürlich dann auch sich weitgehend, also sehr stark halt auf die Tochter von der Marie Antoinette bezieht. Aber ich fand auf weitere Hinweise, dem Ganzen muss ich dann eben halt dann auch noch entsprechend nachgehen. Aber mein Verdacht ist halt der, dass die zeitliche Nähe, dass die örtliche Nähe und eben halt dann dieser starke Bezug zur Hypnose, also er muss ja wirklich ein absoluter Fachexperte gewesen sein. Also wie gesagt, er hat ja alles kommentiert. Ja, es ist wie ein Biologe oder wie ein Ufologe, so wie ich. Ja, wenn ich ein Buch über Ufos lese, dann mache ich da auch meine handschriftlichen Kommentare mit dazu, eben halt und dann mit dem Bleistift, ja. Stimmt nicht, ist Quatsch. Widerlegt, sehe ich anders. Habe ich anders ausprobiert und genauso ging dann eben halt dann dieser Van der Valk vor und fand das also recht interessant, dass der sich dann eben halt dann in diesem Bereich getummelt hat und dann eigentlich dann von Fürstentum zu Fürstentum, von Königreich zu Königreich dann geschlendert ist, wahrscheinlich seine Dienste angeboten hat und dass er dann so lange in Bayern war, war meiner Meinung nach oder ist meiner Meinung nach kein Zufall, weil in der Zeit, als er in Bayern war, war die Sache Kaspar Hauser nämlich dann also gerade virulent.
Ja, apropos Zufall, ich weiß jetzt nicht, du hast es wahrscheinlich schon erwähnt, aber Feuerbach starb auch 1833, also, oder?
Der starb 33, der ist allerdings dann am
aber ist dasselbe, also im selben Jahr als Kaspar
Hauser. Genau, also am Pfingstmontag hat er dann diesen Anfall, also Schlaganfall oder ist vergiftet worden und zwei Tage später war er tot. Also es war dann vom zeitlichen Aspekt her ganz interessant. Es wäre überhaupt interessant, mal zu sehen, ob jemand, der sich mit Okkultismus beschäftigt, ob der irgendwas aus den Zahlen und aus den Ortsangaben eben mal dann rückschließen kann. Weil ich denke mir auch, dass der jetzt nicht umsonst am Pfingstmontag da aufgetaucht ist und vielleicht hat auch dieser Unschlittplatz, ich habe heute mal kurz recherchiert, aber nichts Entsprechendes gefunden. Vielleicht gab es da ja mal vor 500 Jahren Hexenverbrennung. Man weiß es ja nicht. Also wäre mal ganz interessant, wenn man das dann also aus einer völlig anderen Perspektive dann mal betrachten würde. Ich denke aber, dass die ganze Kaspar Hauser Geschichte komplett umgedreht werden muss. Also da muss von Anfang an wieder recherchiert werden und man sollte sich da auch mehr an den Dokumenten halten, als jetzt, sagen wir mal, Rufmord zu begehen an historischen Persönlichkeiten, denen man nichts nachweisen kann. Ja. Ich meine, es ist ja stellenweise ja also wirklich so, dass, weiß ich nicht, aber dass der Ton in diesen Büchern, also gerade was ja die Luise Hochberg oder Luise von Hochberg anbetrifft, okay, die ist verstorben, die kümmert das nicht mehr, aber stellenweise ist es halt schon Rufmord, wenn ich also jemanden, der verstorben ist, der sich da nicht mehr wehren kann, also unterstelle, ja, du hast 4 Menschen umgebracht und den Kaspar Hauser ausgetauscht und dann von einem deiner Angestellten das Kind genommen und ihm dann den Schädel eingeschlagen, dass es zu einer Gehirnblutung kommt. Also das ist schon stellenweise schon ziemlich grenzwertig, muss ich sagen.
Es gab ja auch Genanalysen jetzt von der Abstammung, noch einmal kurz zur Abstammung Kaspar Hausers zurückzukommen. Also da ging es ja vor allem darum, war er jetzt wirklich ein badischer Prinz? Und in der ersten Genanalyse 1994 kam raus, nein. Und dann 2000, und da waren aber ein paar Unstimmigkeiten und dann 2006, glaube ich, gab es noch eine. Und da hat man dann rausgefunden, naja, es ist also auf jeden Fall nicht auszuschließen, ne?
Ja, die erste hat der Spiegel durchgeführt. Das war 1996. Da gab es auch eine Sonderausgabe vom Spiegel, die jetzt für die bekommen sogar noch bei eBay oder bei Amazon, glaube ich. Aber ich habe mir das Heft nicht kommen lassen, weil es natürlich dann weil der dilettantisch gearbeitet worden ist, wobei gut, also die haben das Markgräfer-Museum hat halt gesagt, dass die Unterhose tatsächlich vom Kaspar Hauser stimmt. Also man kann jetzt zum Spiegel an sich keinen Vorwurf machen, weil die gehen halt davon aus, wenn ich in ein Museum gehe und das wir bekommen Exponat, dann ist das halt auch wirklich das Exponat. Und da haben sie halt dann also Blutflecken festgestellt und also am oberen Rand der Unterhose und das hätte ungefähr dem Blutverlauf dann entsprochen und sind damit dann eben halt dann also in die Öffentlichkeit gegangen, haben gesagt, die haben das untersuchen lassen. Das entspricht also dann in keinster Weise, also die haben die Mitochondrien-DNA, also dann die mütterliche Linie eben halt dann da untersucht und das, die hatten also eine aus dem Hause Baden hatten, die da auch jemanden, der eine entsprechende Vergleichsblutprobe dann abgegeben hat und das hat natürlich dann nicht geklappt. Bei den Exponaten, also wer sich jetzt mit Museen beschäftigt oder mit Geschichte allgemein, der weiß, dass Exponate stellenweise aufgefrischt werden. Ja, also in Großbritannien beispielsweise gibt es eben halt Schwerter. Da wurde im Mittelalter gekämpft, 1066, ja, und da ist auf dem Schwert halt noch das Blut von dem und dem drauf. Ja, das ist natürlich nicht aus dem Jahr 1066 das Blut von dem, sondern man hat in der Vergangenheit, um gewisse Exponate eben halt ein bisschen aufzupeppen, hat man da und hier halt entweder Schweineblut, oder man hat ja früher also viel zur Ader gelassen, eben halt dann entsprechend das Blut dann verwendet, um dem Ganzen eine gewisse Dramaturgie zu geben. Das, glaube ich, hat man bei Spiegel nicht so gewusst. Die beschäftigen sich da vielleicht ja nicht so damit, mit der ganzen Thematik. Aber wer jetzt, sagen wir mal, also gut, also mein Vater hat sich beispielsweise mit King Arthur beschäftigt und da gibt es jetzt zig Museen in England und also da siehst du halt schon, dass da nachgeholfen wurde, ja, also dieser Helm wurde hier von dem und dem eingeschlagen und dann heißt es aber, dann die Delle ist erst 200 Jahre alt, also da hat man dann schon nachgewirkt. Bei der zweiten Untersuchung war es so, dass da stand jetzt also diesmal das ZDF dahinter, das war 2002 und da gab es also von diesem rechtsmedizinischen Institut in Münster, es waren also dann zwei Doktores, es war der Professor Dr. Brinkmann und ein Dr. Pfeiffer, die dann die entsprechenden, denen die Proben dann ja überreicht worden sind. Es waren also insgesamt 6 Proben, also Haare und Schweiß von 2 verschiedenen Quellen, also unter anderem Feuerbach, also damals im Biedermeier gab es ja halt die Angewohnheit, so eine Haarlocke oder ähnliches dann eben halt also von jemandem dann zu behalten, als Zeichen der Verbundenheit. Und da hat man dann eben halt dann die Spuren genommen und hat diese 6 Proben eben halt dann also miteinander verglichen und die waren identisch. Und die hatten also dann auch eine Dame, die also auch dann von der Stefanie eben halt also aus der Linie heraus stammt. Das war eine Frau Astrid von Medinger, die so nett war, sich eben halt dann zur Verfügung zu stellen. Also man sieht sie dann auch dann in der ZDF-Dokumentation, wie sie dann also eben halt dann ihr Blut gibt für die Blutprobe. Und das Ergebnis an sich, ja, ist ambivalent. Es gibt eine Position, die nicht übereinstimmt. Und dummerweise ist es halt so, man denkt sich eine Position, es hat nicht viel zu sagen. Aber tatsächlich kann es zwei Möglichkeiten geben. Das Option Nummer eins ist, die beiden sind nicht miteinander verwandt. Also Kaspar Hauser ist ein ganz anderer als die Frau von Medinger. Also die Steine stammen also jetzt nicht im gleichen, nicht der gleichen Familie. Oder aber es kann natürlich sein, dass diese eine Position eine genetische Mutation ist. Ja, jetzt müsste man natürlich dann hochrechnen, also wie wahrscheinlich ist die These, dass wir es hier mal mit einer Mutation zu tun haben. Also das ist jetzt bis jetzt noch nicht geklärt. Ich habe bei mir auf dem Blog ja auch, du hast es ja auch verlinkt, jemanden, der die Ergebnisse dann zusammenfügt. Also es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kaspar Hauser tatsächlich also dann zum Hause Baden gehört, also mit der Stefanie verwandt ist, ja, als Urvorfahren. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass er es nicht ist. Ja. Und da sind wir dann sozusagen dann wieder bei der eigentlichen Kernfrage. Und ja, und ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass mit dem neue Proben wird man da wahrscheinlich nicht bekommen, weil es noch nicht mal klar ist, ob Kaspar Hauser überhaupt noch in seinem Grab liegt, weil es ja, wie gesagt, Versuche gegeben hat, ihn da rauszuholen. Und das ist die Frage, ob man über fast jetzt bald 200 Jahre es immer gelungen ist, das Grab dann eben halt dann auch so weit zu sichern. Ja.
Und ich habe jetzt auch unter dem Ankündertext der Sendung, da gibt es einen Link auf alle deine Kaspar Hauser Artikel auf UFO-Skriptorium. Sehr interessant. Jetzt nochmal so, ja, eigentlich so schön langsam zum Ende der Sendung kommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Wesentliches ausgelassen haben, sonst natürlich sehr gern, aber jetzt interessiert mich noch ein bisschen, also man kennt den Auftraggeber, aber was war das Motiv? Kennt man das auch?
Das Motiv kann man sich, je nach Lage, also für die Hauserianer ist es klar, dass ja der Erbprinz dann getötet werden sollte, weil er unangenehm geworden ist, weil, ja, wobei ich mich natürlich frage, weshalb man ihn überhaupt am Leben gelassen hat. Ja. Aus meiner Perspektive heraus macht es dann im Wesentlichen mehr Sinn. Es ist von Österreich, ich hatte ja die Rieder-Vereinbarung, hatte ich ja schon erwähnt, es ist so, dass es einen Deal gegeben hat, also zwischen Bayern und Österreich, jemanden aufzustellen, der eben halt dann als der letzte Zähringer gilt, der auch den Anspruch jetzt auf den Thron hat. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass Karlsruhe da in Panik gelaufen ist und man hat dann einfach gesagt, ja, wir müssen die Notbremse ziehen. Und dann kam eben halt dann der Hennenhofer dann in die Sache mit rein, der sich dann also vier Berufsverbrecher dann genommen hat und dann hat man den Kaspar Hauser eben halt dann umgebracht und damit war man das Problem eben halt dann los. Ja. Und das ist also.
Also schon, da ging es schon um die Erbschaft eigentlich, glaubst du? Also das war das.
Nein, es ging gar nicht um die Erbschaft, sondern es, nein, also die Frage der Erbschaft, es ging schon um die Frage, oder es ging um die Legitimation von Leopold, also von der Hochberglinie. Das Problem ist eben halt, es ging nicht um die Frage, ob Kaspar Hauser wirklich die Person ist, sondern es ging wirklich nur darum, dass man den Eindruck erweckt hat, und zwar, ich hatte es ja schon erwähnt, medial und dann mit diesem ganzen Skriptorium an verschiedenen Briefen, die da verschickt worden sind, den Eindruck eben halt dann zu erwecken, dass dem so war und dass Kaspar Hauser den Anspruch hat und deswegen haben die wussten nicht mehr, wie sie mit der Situation zurechtkommen konnten und da haben Kaspar Hauser eben halt dann umgebracht.
Okay. Was glaubst du? Ich meine, du hast jetzt über eineinhalb Jahre oder so, glaube ich, jetzt doch recht intensiv deine Hauser-Phase. Was glaubst du?
Ja, also mit 37. Also, er hat schon mit 37 Jahren angefangen. Also kontinuierlich eben halt.
Seit du in der Wühlkiste diese Bücher fandst, zurückgekommen. Was ist denn dein vorläufiges Resümee jetzt von dieser ganzen Person?
Ich denke, es gibt irgendwo einen Gottfried oder es gab irgendwo einen Gottfried, der in hochherrschaftlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Damals war es ja zum Beispiel bei Fürstinnen oder bei Königinnen so, dass die ja nicht immer treu waren. Bei Männern sieht man es halt nicht, ja, in der physischen Erscheinung, bei den Damen schon. Und die verschwanden dann. Also das bekannteste Beispiel, du hast es ja schon mal angesprochen, war ja Elisabeth I., die ja dann immer wieder mal so für ein paar Monate verschwand. Und dann wieder zum Thron zurückkehrte und irgendwann mal tauchte eine ihrer Söhne eben mal dann auf bei den Spaniern und hat Insider-Informationen ohne Ende geliefert. Die heutigen Historiker wissen, dass der recht hatte, ja, aber er landete leider in spanischen Knast. Das hat den Spaniern dann nicht sonderlich viel gebracht. Nein, ich denke, der Feuerbach hat ja gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um festzustellen, wer Kaspar Hauser ist. Einmal bei den Lebenden und dann bei den Toten. Was er völlig aus den Augen verloren hat, waren die illegitimen Kinder der Adligen. Das heißt, ich meine, bei der K&K Sisi war das ja auch so, die verschwand dann also plötzlich für 19 Monate, nachdem sie dann also bei ihren heißen Verehrern dann in Ungarn war und war dann für 10 Monate dann nicht mehr zu sehen und tauchte dann halt dann wieder auf. Ich will da nichts unterstellen, aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich denke, Gottfried war ein illegitimes Kind, stand also sozusagen zur Verfügung für irgendwelche Machenschaften und man hat sich eben halt dieses Kindes dann angenommen, ihn wahrscheinlich mit Hypnose entsprechend bearbeitet, ihn in diesen Zustand Kaspar Hauser gebracht, ihn in Nürnberg ausgesetzt und gleichzeitig aber dafür gesorgt, dass er nicht irgendwo in der Irrenanstalt landet, sondern einfach durch den massiven Schriftwechsel, dass man also gleich alle wichtigen Personen eben mal dann darüber informiert hat, wer er ist und wer er angeblich ist und wo er eigentlich hingehört, dann aufgebaut zu jemandem, der er eigentlich gar nicht war und deswegen ist er umgebracht worden, ja. Er ist eigentlich nicht wegen sich selber umgebracht worden, sondern einfach aufgrund der historischen Figur, die er darstellen sollte, ja.
Ja, warum hat man ihn dann nicht? Also, und übrigens, falls jetzt jemand noch eine Frage stellen möchte über Skype, dann jetzt recht bald oder ja. Also User Crop FM. Aber trotzdem, warum? Also ich verstehe, wenn man ihn loswerden will, dann...
Das geht aus einer Rieder Vereinbarung hervor. Das heißt, es ging eigentlich darum, abzuwarten, bis die Zähringer ja verstorben sind, was sehr merkwürdig war, weil also zu der Zeit ja dann noch einige Zähringer da am Leben waren. Ich habe mir da sogar eine Liste ich habe mir das mal kurz aufgeführt, in welchem Zeitraum die Zähringer dann also plötzlich verschwunden sind. Finde es jetzt nicht, aber es spielt jetzt auch keine. Ja, hier. Also standen vier Thronfolger verstarben im Jahr, also zwischen 1812 und 1818. Das heißt also, Österreich und Bayern schließen einen Vertrag. Ja, für den Fall, dass die Zähringer wegsterben, angeln wir uns Baden. Also ihr bekommt Breisgau, ihr in Österreich und wir in Bayern, wir bekommen eben halt dann so das Kupfälzische. Und ja, und kaum ist der Vertrag geschlossen, sterben da vier Thronfolger. Merkwürdiger Zufall, vor dem Zeitraum sind bereits schon zwei verstorben unter sehr merkwürdigen Umständen beim Schlittenfahren oder so, also bei irgendwelchen freakartigen Unfällen. Und ich glaube, dass die Zielsetzung des Ganzen eigentlich ganz klar lag. Österreich und also Metternich ganz bestimmt, dann unter Ludwig wollten eben halt Baden für sich haben. Und die beste Möglichkeit ist eben halt dann die ganzen Zähringer eben halt dann also nach und nach sterben zu lassen und dann einen sogenannten Pseudo-Zähringer, den man aber unter dem eigenen Lande hatte aufwachsen lassen, eben da entsprechend dann einzusetzen und ja, das wäre dann die Option gewesen. Dann wäre eben halt dann also Baden geteilt worden und ein Teil wäre dann nach Österreich gegangen und der andere eben halt dann nach Bayern.
Ja, Kaspar Hauser, eine zutiefst europäische Geschichte eigentlich, kann man sagen. Also verstrickt.
Allerdings, ja, also wie gesagt, es ist eben halt also von den gesamten Fallstricken her, ist da hinter den Kulissen eben halt dann hart gearbeitet worden. Aber wie gesagt, das Problem bei der ganzen Forschung ist eben halt, dass man sich dann noch zu sehr auf die unmittelbaren Personen, die da mitgespielt haben, konzentriert hat, also auf den Lehrer Meyer oder Bieberbach, viel interessanter sind ja die ganzen Geschichten drumherum, ja, also Liederverträge für alle Hauserianer, die jetzt da mithören, einfach mal das studieren. Und auch, wie gesagt, das ist datiert auf das Jahr 1815, aber das hat nicht so viel zu sagen, weil also jedes Update, das man damals in irgendwelchen Verträgen geschlossen hat, einfach nachdatiert wurde. Das heißt, wenn der Vertrag 1810 geschlossen wurde, es gab ein Update oder es gab einen neuen Unterzeichner, dann galt halt das neue Datum. Ja, das heißt also, dass die Liederverträge tatsächlich im Jahr 1808 oder 1809 vielleicht schon konzipiert worden sind, weil man eben mal Baden haben wollte. Und es geht eben halt hier um ein ganzes Land und es ist ja für wesentlich weniger Territorium ist ja da schon getötet worden. Ja, und das, aber das war ja als Trick, war es ja gar nicht mal so schlecht gemacht. Es ist eben halt dann auch so aufgezogen worden, dass, wie gesagt, der ganze Adel hat das dann proklamiert, das ist der entsprechende Schiffverkehr ist ja erhalten geblieben, die ganzen Zeitungen haben darüber berichtet und wir wissen eben mal, dass sogar in Baden öffentlich in den Zeitungen dann die Frage gestellt wurde, ja, wenn das da wirklich der Kaspar Hauser hier der Thronfolger ist, warum regiert dann hier der Leopold?
Ja. Ja, faszinierend. Welcher Aspekt war für dich das Überraschendste in deiner intensiveren Hauserphase, die du da jetzt hinter dich gebracht hast?
Das Paranormale sicherlich. Also, dass Kaspar Hauser da bei zig Personen, also nach seinem Tode, dann eben mal dann aufgetaucht ist, dann wie gesagt, das mit diesen beiden Geistersichtungen und dass er eben mal dann also wirklich so paranormal wie so ein früher Uri Geller, ja. Das hat mich wirklich umgehauen, weil ich habe ja die Bücher von Daumeyer gelesen und fand es dann also wirklich dann auch sehr interessant. Vor allem also auch der Hinweis auf die Hypnose fand ich dann auch sehr signifikant, dass da also wirklich tatsächlich also gemauschelt worden ist und gegebenenfalls hier ganz andere Hintergründe eigentlich eine Rolle spielen, ja. Und das auf der anderen Seite, auf der menschlichen Seite hier einfach die schwarze Pädagogik, die wir schon angesprochen haben, ja. Das heißt also, wie damals der Mensch eben halt dann gemacht, gebildet worden ist, mit welchem Druck, mit welcher, ja, fast schon Menschenfeindlichkeit er eben halt dann da rumgereicht wurde und ähnliches. Also es sind verschiedene Faktoren, die da eben halt dann da mitspielen und tiefen Einblick in diese Zeit geben.
Ja, und alles zusammen ergibt einfach eine äußerst bizarre Geschichte, auf jeden Fall.
Das ist, ja, wobei der Vorteil natürlich ist, dass wir heute ja die ganzen Dokumente haben. Also ist ja, wenn du heute jetzt zum Beispiel irgendwelchen Verschwörungen nachgehen willst, dann bist du ja dann aufgeschmissen, ja, weil die ganzen, da musst du ja 70 Jahre warten, bis das aus irgendwelchen Archiven ist. Aber da ist halt ein.
Es gab ja gerade Veröffentlichungen der CIA, alle UFO-Dokumente.
Ja, aber nichts über den Kaspar Hauser.
Ich meine da.
Ich meine, das ist ja nicht neu. Also die Russen haben ja ständig irgendwas rausgeklopft. Also ich kann mich ja erinnern, also meine Blogs, die erscheinen ja jetzt schon seit ungefähr 2000 und da habe ich ja immer wieder Meldungen drin gehabt. Ach, die Briten und die Franzosen haben ja wieder was Neues und Peru und jetzt Argentinien kommt
dazu. Aber jetzt die USA, ne? Aber ich will jetzt nicht so sehr in dieses Thema.
Ja, aber das ist ja auch nicht neu. Also,
ja, aber
die ganzen Blue Book Akten, du kannst das ja auch einsehen vom National Security Agency, von der NSA, das ist ja nicht neu.
Ja. Aber die Hauser Akten, die sind also zugänglich und man kann sich da.
Die Hauser Akten sind soweit wir wissen zugänglich. Kann natürlich dann sein, dass da irgendwie so noch Zeug so in Karlsruhe liegt, ja. Wo dann eben mal dann steht, Leute, schaut mal, da läuft da irgendeiner rum, so ein Kaspar Hauser, von dem jetzt alle meinen, dass der hier eigentlich auf den Thron gehört. Wobei, also die Sache an sich ist eigentlich, also man hat ja, also nochmal zu dieser Geburtsgeschichte, ja, da nochmal zurückzukommen. Also Kaspar Hauser, also der Erbprinz, war ja eine Zangengeburt, ja, und er hatte ja eine Gehirnblutung. Und ich habe jetzt also speziell für die Hauserianer, die da jetzt vielleicht zuhören, zwei Gewährsmänninnen oder zwei Hofdamen, die das auch wirklich bestätigt haben. Das eine ist dann also die Gräfin Walsch und das andere war das Fräulein von Reck. Die haben das also wirklich eidesstattlich bestätigt. Das Kind, das eben halt dann da verstorben ist, war das Kind, das eben halt die Stefanie geboren hat, das war eine Zangengeburt, also diese Zangengeburt verursachte entsprechende Verletzungen am Kopf und diese hatten eben halt dann entsprechend auch das verstorbene Kind. Und es ist dann übrigens auch noch behauptet worden, dass man also der Amme den Zugang ja verwehrt hat. Das ist natürlich dann auch Quatsch. Tatsächlich, und das geht ja auch aus den von mir genannten Dokumenten hervor, war es so, dass es also dann praktisch bei dieser Abschiedsfeier in dem Raum so voll war, dass die Amme einfach nicht mehr ans Kindbettchen, also ans Kinderbett kam. Und es gibt übrigens auch keinen Hinweis darauf, also kein schlüssiges Dokument, dass man der Stephanie verboten hätte, also das tote Kind zu sehen. Aber es wird natürlich im Rahmen der Kaspar Hauser Forschung halt behauptet, um so zu tun, als ob da eben halt dann irgendein großes Geheimnis draus gemacht wird. Aber wie gesagt, aus den Dokumenten gehen ganz andere Sachen hervor. Und wenn ja die Hofdamen das bestätigen und die gehören also eindeutig zum Umfeld, dann ja, ist doch die Frage nicht, ob Kaspar Hauser jetzt tatsächlich dann der ausgetauschte Kumpel ist oder nicht. Also man hätte dann ja auch zusätzlich ja das andere Kind ja auch noch mal traktieren müssen. Also man hätte es ja nur nicht nur irgendwie am Gehirn verletzen müssen, man hätte dann auch noch mit diesen Zangen da hantieren müssen. Und das wär mir persönlich dann doch, glaube ich, etwas zu viel der Zumutung.
Ja. Ja, ein Mysterium.
Ein Mysterium auf jeden Fall.
ja, sehr spannendes Thema, mal was ganz anderes sozusagen.
Das wird aber, es war bisher immer so, also zum 100-Jährigen war es so und es wird jetzt wahrscheinlich zum 200-Jährigen sein, dass also spätestens zu 2028 wieder neue Kaspar Hauser Literatur dann erscheint und es dann also auch vielleicht auf YouTube irgendwelche Beiträge gibt und natürlich dann hier diese Sendung, die wir dann.
Ja, genau, wir sind die Vorläufer.
Der Präkognition. Ja, genau. Schon 2021 aufgenommen haben. Die wird also auch unter Garantie auch noch 2028 bis 2033 dann entsprechend dann gehört werden, dem Todesjahr von Kaspar Hauser.
Ja, hoffen wir es. Also an mir soll es nicht liegen.
Ja, ja, an mir auch nicht.
Und du bist ja in diesem Jahr auch nochmal zu Gast, nämlich ich glaube im Dezember haben wir das zweite Interview für dieses Jahr schon vereinbart. Mhm. Also ich plane weit voraus. Und da muss man bei Live-Sendungen. Und es fallen ja auch immer wieder Dinge aus, also das ist immer so eine Geschichte. Ja, aber da geht's dann wieder, das wird quasi ein Klassiker, ein Raab-Klassiker, da haben wir uns jetzt mal den Arbeitstitel Quo Vadis UFO vorgenommen und da wollen wir so ein bisschen eigentlich, und da freue ich mich sehr drauf natürlich auch, da wollen wir uns einfach so ein bisschen diese ganze Geschichte, vor allem auch im Lichte von dem, was da seit 2017 passiert ist und was da noch alles passieren wird. Also jetzt gab es ja gerade Veröffentlichung der CIA und dann weiß es. Es gibt ja auch, also mein letzter Gast hat ja auch angekündigt, dass das da unglaubliche Veröffentlichungen geben wird, auch von dieser Gruppe Sphäre 44. Ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast, aber ich kann dir empfehlen, falls du die letzte Sendung, wirst du wahrscheinlich nicht kennen, aber schau dir mal
Ich habe reingehört.
Ja, okay. Hast du dir die Bilder auch angeschaut?
Ja, aber dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern.
Okay, schaut eigentlich. Aber
ja, weil ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie rechtsmäßig werden würde. Also, ja.
Okay, also du bist nicht begeistert. Okay, ja.
Ich bin nicht sehr amused gewesen. Also ich war nicht wirklich.
Ja, aber wie gesagt, also es kann ja alles Mögliche noch passieren in diesem Jahr. Und ja, ich freue mich dann wirklich schon, wenn wir dann am Ende des Jahres dann quasi mal so eine Bestandsaufnahme machen, wie es da so steht um dieses ganze Phänomen.
Ja, ja, da bin ich gespannt, ja, was sich da eben halt noch ereignen wird. Wobei ich persönlich also jetzt schon mal die Prognose mache, ich meine, das ist ja der Vorteil des Alters. Also wenn du schon alt bist, du bekommst die ganzen Hypes, also alles, was heute wieder als Mode angeturnt wird, also beispielsweise diese komischen Umhängetäschchen, die sie haben, das habe ich schon in den 80er Jahren getragen, da war ich 12 Jahre alt. Und jetzt tun die so, das Umhängetäschchen, ganz neu, ich habe es erfunden, super. Ja, alles alter Käse. Und genau das Gleiche wiederholt sich natürlich dann innerhalb der UFO-Forschung, das kenne ich alles von 89. Ich kenne das alles aus den 90er Jahren. Ich hatte stellenweise die gleichen Schlagzeilen hatte ich dann schon im Laufe der 90er Jahre. Ich hatte ja, wie gesagt, unzählige Blogs.
Und die Geschichte wiederholt sich.
Ne? Und wir kommen da nicht weiter. Es ist immer die gleiche Theater.
Wir drehen uns im, Ja, wir drehen uns absolut im Kreis.
Es ist immer ja, deswegen ist es halt so, dass ich ja auch immer gesagt habe, ich hatte es ja mal bei einem anderen Interview schon mal gesagt, dass ich eben halt dann also zu 99,9% meine Daten tatsächlich darauf setze, erstmal, was mir selber gemeldet wird und dann eben halt dann mich darauf beziehe, was von Forschern kommt, die jetzt mir bekannt sind oder denen ich eben halt dann also sehr viel Tribut da entgegenbringe, die für mich da ja, entsprechende, also von Raymond Fowler beispielsweise habe ich mir heute ein neues Buch bestellt. Raymond Fowler ist für mich eine lebende Legende. Der hat recherchiert bis zur absoluten Schmerzgrenze. Der kennt jeden einzelnen seiner Zeugen. Der ist tausende von Kilometern quer durch Nordamerika eben halt gefahren. Der hat jede Zeugenaussage eben halt also da mitstenografiert. Das ist für mich jemand, wenn der also in seinem Buch irgendwas veröffentlicht, ist das für mich genauso signifikant wie das, was mir mein Kollege Peter Kleinschmidt eben halt dann also mitteilt. Also da an solchen Punkten orientiere ich mich eben halt und deswegen unterscheidet sich also meine Sicht oder das, was man auf UFOs Skriptorium lesen kann, ja sehr sehr stark von dem, was zum Beispiel auf Exopolitik dann da veröffentlicht wird. Das sind dann stellenweise dann so Sachen da, weiß ich nicht.
Ja, die eigene Recherche ist sicherlich, jetzt natürlich werden auch auf Exopolitik Dinge veröffentlicht, die aus Eigenrecherche entstehen, also ich wäre jetzt überhaupt nicht da jetzt ist ja auch egal, lass mal die anderen Forscher einfach forschen, wie sie halt forschen wollen, aber bei dir auf jeden Fall ist es so, da gibt es doch sehr viele originäre Daten, die darüber kommen, und das ist auf jeden Fall am interessantesten. Ja, also ich finde es auch immer am interessantesten, wenn ich einfach von Leuten direkt ihre eigenen Erfahrungen erzählt bekomme.
Das ist richtig,
weil die Frage jetzt schon so oft kommt, jetzt nur noch kurz zu Hauser zurück. Kennst du die Folge von Offenbarung 23 zu Caspar Hauser? Die kam jetzt schon öfter von Sana.
Die Offenbarung?
Offenbarung 23, das ist so ein, okay, sagt ja gar nichts. Das ist so ein Podcast, der ist recht legendär. Ich glaube, ja. Und ich sag schon ewig her. Aber, okay, kennst nicht. Ist so. Passt.
Nee.
Das ist ein Hörspiel. Ein Hörspiel ist es, genau. Ein Hörspiel.
Ach, ein Hörspiel, also etwas Fiktionales dann.
Ja, also.
Weil Hörspiel kenne ich von John Sinclair.
Ja, ist egal. Also die Frage war einfach, ob du
und Bibi Blocksberg kenne also, ich Hörspiele.
Offenbar hat sich auch
ich habe zwei Nichten.
Offenbar hat sich auch offen, also Jahre her, dass ich mir da irgendwie ein paar Folgen angehört habe. Aber da gibt es offenbar auch eine Caspar Hauser Ausgabe, wie auch immer.
Ah ja, okay. Ja, die höre ich mir gerne. Also Stoff zu Caspar Hauser kaufe ich auf jeden Fall. Also beziehungsweise.
Also wenn du googelst nach Offenbarung 23 und Caspar Hauser, nehme ich an, dass du dann.
Aber es hat jetzt mit der biblischen Offenbarung jetzt nichts zu tun.
Nein, das
nicht.
Wie gesagt, ist es so lange her. Ich kann es da jetzt gar nicht mehr sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, hat es nicht. Also ich glaube, es geht da eher um das 23. Also es geht eher so um die verschwörungstheoretischen
Bezüge. Okay.
Es bezieht sich auf Verschwörungstheorien, schreibt Sana. Genau, so ist es. Ja, Wladislav, es war spannend wie immer und ich freue mich total auf originäre Einsichten in das UFO-Phänomen am Ende des Jahres.
Ja, freue ich mich auch schon.
Sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann auch einmal zwischendurch vielleicht oder lesen uns zumindest.
Und sehr gerne.
Ich wünsche dir jedenfalls ein auf jeden Fall angenehmeres 2021 als 2020 war. Meines war jetzt wirklich nicht so toll, also aber gut.
Wir haben ja haufenweise Recherchen einstellen müssen, weil also wir wollten ja also in den Bayerischen Wald, ich habe ja schon öfters erwähnt, dass mit diesem Lichtkugelphänomen, und da hatten wir jetzt endlich mal die ganze Technik zusammen. Es war ja auch übrigens ist auch ein Crop FM Leser hat mich ja kontaktiert, ob er da mitfahren darf. Darf er sehr gerne. Vielleicht machen wir da sogar irgendwas. Es war ja auch mal geplant, einen YouTube-Kanal aufzumachen oder sowas. Aber wir werden auf jeden Fall filmen, wenn wir im Bayerischen Wald sind. Da geht es um diese ganzen Lichtkugelphänomene und ich hoffe, dass wir da endlich hinkommen, weil wir also wirklich schon, also wir hatten ja 2020 jede Menge Zeit, da ist also wirklich an sind dann die entsprechenden Sagenbände und diese ganzen Berichte dann eben also noch auf Karten übertragen worden. Also wir wissen schon wohin, wir wissen, wo wir die Technik aufstellen müssen, wir wissen, welche Strecken wir abfahren wollen. Das wissen wir alle. Wir wollen es endlich machen. Und ich hoffe, dass es 2021 jetzt endlich mal klappt, aber das wird dann also gleich ein Ausflug von 2-3 Wochen.
Cool.
Und da werden wir dann auf jeden Fall da auch die Kamera mal mitführen und auch wenn da nichts drauf sein sollte, irgendein YouTube-Video dann da zusammenschustern, dass man auch halt dann sehen kann, was wir machen, wie wir arbeiten und vielleicht motiviert das dann eben halt dann auch noch andere dann, die in anderen Regionen eben halt dann leben, wo es ähnliche Phänomene gibt, dann, dass wir da ähnliche Untersuchungen dann durchführen.
Sehr, sehr cool. Und die Ergebnisse dieser Studienreise werden wir dann auch im Dezember besprechen.
Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir, wie gesagt, es dann durchziehen können. Und ja, wird ein spannender Jahresabschluss.
Auf jeden Fall, ja. Ladislav, ich freue mich. Wünsche dir einen schönen Abend, ein gutes Jahr.
Wünsche ich allen Lesern, wünsche ich dir auch. Und ja, vielen Dank, herzlichen Dank fürs Zuhören und für die Einladung.
Ja, immer gerne. Und freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, ich mich auch. Okay. Alles klar.
Alles klar. Tschüss.
Ja, schönes Wochenende. Ciao.
Ciao.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, und das nächste Mal Crop FM, das gibt's in 2 Wochen zu hören. Wieder am Freitag. Und ja, freue mich schon sehr drauf natürlich, denn da wird's wieder am 29. Jänner wird das sein und da wird's ein Lagerfeuer geben. Zwar ein bisschen ein ungeplantes, weil eigentlich war es erst für einen Monat später geplant. Aber dann musste die Sendung, die Nachfolgesendung zu eine neue Zukunft sehen, auf die eigentlich schon sehr viele warten, mit also der ganzen Riege, Stefan Franke, Benny Pamp, Bernhard Reicher und Rudolf Stark, die sind dann also alle zu Gast wieder, wie schon bei der ersten Sendung von, oh Gott, das ist ewig her. Und ich werde immer wieder auf eine neue Zukunft sehen auch angesprochen, weil da angeblich sehr viele Dinge, die dort gesagt worden sind, tatsächlich eingetreten sind, oder angeblich, also ich kann mich schon mal dumm erinnern, dass das sehr gut passt von der Zeitlinie her und so weiter. Und ja, ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anhören und dann werden wir dann Ende Februar über das sprechen. Aber das nächste Mal, da ist Sabine Zancolo zu Gast, nicht zu Gast, Blödsinn, da wird Sabine Zancolo mit mir zusammen, also ich bin dann quasi ihr Co-Moderator und Techniker. Nein, wir werden dann einfach das Lagerfeuer moderieren. Und beim Lagerfeuer seid natürlich ihr die Gäste und wir freuen uns schon sehr drauf. Also ich glaube, es gibt enorm viel zu besprechen, also jetzt ja Inhalte von vergangenen Sendungen, ja das aktuelle Geschehen, wer weiß, was da jetzt noch alles passiert, wer weiß, was da am 20. passiert. Also ich spreche jetzt von der Inauguration des nächsten Präsidenten und so weiter und so fort oder vielleicht eben auch über ganz andere Dinge, was ich dann immer eigentlich am interessantesten finde. Ja, bei der letzten Lagerfeuersendung gab es zum Beispiel ein paar sehr interessante Berichte über außerkörperliche Erfahrungen etc. Dann haben wir jetzt auch schon ein paar so Stammgäste, die da immer wieder anrufen, das finde ich auch eigentlich sehr charmant. Ja, schauen wir einfach mal. Vielleicht auch wieder mal so ganz neue Leute, das würde mich natürlich auch freuen. Also 29. Jänner, da gibt es das nächste Lagerfeuer mit Sabine Zancolo als Co-Moderatorin. Oder ich als Co-Moderator oder wie auch immer, wir moderieren das eben Co. Und freue mich schon sehr drauf, freue mich auf euch, Sabine natürlich auch, also wir freuen uns auf eure Beiträge am 29.01. zum Lagerfeuer Quarantäne Nummer 4. Und bis dahin sage ich danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, macht es gut.